So, das Intro sollten ja schon einige kennen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und damit herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Der Erik ist heute nicht da. Dafür haben wir uns aber anderweitig Verstärkung geholt und das ist nämlich das Themelchen.
Hallo.
Hallo. Das der eine oder andere oder die eine oder andere wahrscheinlich dann von Twitter kennen. Außerdem dabei natürlich wie immer der Christopher.
Hallo.
Genau, und wir haben uns, wie gesagt, Versteigerung geholt. Ich glaube, ich hatte das schon eine ganze Weile so irgendwie mal als kleinen Rundschlag vorgehabt, so Richtung Comics und Webcomics mal da was zu machen. Meine Comics kommen ja bei uns sowieso öfter mal vor und sind Thema. Und haben wir uns gedacht, was ist da eigentlich besser, als sich eben eine Comiczeichnerin, Cartoonistin, Comicbuchautorin, wie möchtest du da eigentlich bezeichnet werden?
Ich denke, Comic-Autorin ist wunderbar. Oder ansonsten meine Berufsbezeichnung, sowas wie Comic-Zeichnerin und Illustratorin. Aber sowas in die Richtung ist okay.
Okay, also ja, also ich finde doch schon Comicbuchautorin oder ja.
Comicbuchautorin ist so. Sperrig. Ja. Vielleicht einfach Autorin oder Comiczeichnerin. Meine Autorin muss ja nicht nur heißen, dass man nur Bücher ohne Bilder schreibt.
Ja, schon, aber Comicbuch. Ja, gut, okay. Naja, gut.
Kann man so und so sehen. Ich meine, Comics sind auch irgendwie Bücher.
Ja, Comics sind auf jeden Fall Bücher. Also.
Es zählt doch nur das, was wirklich gedruckt auf Hartholz.
Totholz.
Ja, toten Hartholz.
Comics werden auch auf Hartholz gedruckt. Direkt eine Grundsatzdiskussion. Was sind eigentlich Comics?
Ja, meine ich ja, aber Webcomics, das ist ja nichts Wahres. Das ist ja nur im Internet.
Wobei das
Naja, mittlerweile auch nicht immer nur. Das ist ja das Ding.
Ja, das hat ja in den letzten Jahren schon also ziemlich Fahrt aufgenommen. Jetzt verschiedene Webcomics, ich meine, gibt da so feste Größen. Was weiß ich, XKCD, die halt relativ einfach gezeichnet sind, aber halt echt einen riesen Erfolg haben. Oder eben dann eben doch die advancederen Sachen, eben solches Zeug wie Timmelchen macht.
Genau.
Da könnte man jetzt an der Stelle direkt mal placken. Wo findet man denn deine Webcomics?
Also ich habe seit etwa, jetzt mittlerweile 4 Jahren, glaube ich, ein Webcomic auf meiner Webseite, temel-art.de. Und vor einem halben Jahr etwa habe ich den Webcomic, den ich habe, quasi gelauncht. Also ich habe angefangen mit so eher heiteren Comicstrips. Und mittlerweile habe ich quasi umgestellt auf eher längere und eher anspruchsvollere Geschichten. Also mittlerweile erzähle ich Kurzgeschichten, dann geht jede Woche eine Seite online und die Story wechselt dann so in etwa monatlich, also etwas mehr, so alle fünf Wochen oder alle 6 Wochen. Rauskommen eben ganz viele Kurzgeschichten und vom Inhalt sind die, wie gesagt, anspruchsvoller. Anfangs war es was Heiteres und jetzt ist es etwas erwachsener. So das in Kurzform.
Ja, finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich schöne Richtung, die du da eingeschlagen hast. Ich glaube, ich gucke mir das jetzt auch schon irgendwie 2-3 Jahre an.
Danke.
Ja, ist halt toll. Also lohnt sich ja jedes Mal wieder drauf zu gucken. Und
das war ursprünglich auch der Grund, einen Webcomic zu machen. Also dieses, es lohnt sich immer wieder drauf zu gucken, weil ich immer dachte, eine statische Homepage ist doch irgendwie langweilig. Und ich wollte den Lesern, Zuschauern irgendwie einen Grund geben, regelmäßig auf die Seite zu gucken. Und da war dann der Gedanke eines Webcomics nicht mehr fern.
Ja, liegt ja auch in guter Tradition. Es ist ja eigentlich nur die logische Fortführung der täglichen Comicstrips in den Zeitungen. In Webcomic.
Ja. Ja, im Prinzip schon.
Ja, ich meine, gerade jetzt so im deutschsprachigen Raum gibt es ja da auch ein paar Vorreiter, die das ja doch ziemlich aktiv betreiben. Also Joscha Sauer zum Beispiel. Durch den ich übrigens irgendwie dann auf dich gekommen bin.
Echt?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, über welche Umwege irgendwie Joscha hat da bei sich irgendwie so eine Linkssektion.
Ja.
Und dadurch bin ich dann auf den Flix gekommen, der auch ziemlich cooles Zeug macht. Und dann irgendwie, dann bei dir auch mit hängen geblieben.
Cool. Hey, so kommt man rum.
Jo, ne?
Ich glaube, ich habe dich durch die Sarah Burini entdeckt.
Ja.
Nur über Twitter.
Ja, also wir Webcomic-Zeichen sind ja schon irgendwie teilweise alle so ein bisschen verlinkt. Und also sicherlich habe ich auch mal irgendwie dazu beigetragen,
Muss ja zusammenhalten.
Andere. Ja, genau, muss ja zusammenhalten und ja, ich weiß nicht, es ergibt dann schon halt irgendwie so eine Szene, also wo man sich auch austauschen kann, also auch nicht nur über sowas wie, ja, sowas wie Lesergewinnung, sondern irgendwie auch mal über technische Fragen austauschen. Also natürlich ist halt für Webcomics auch das Problem, dass man irgendwie erstmal eine Webseite haben muss und ein Template, was irgendwie mit den Webcomics, die man zeichnen möchte, vereinbar ist. Also wenn man das Zeug halt zeichnet und irgendwie gedruckt rausbringt, dann sind so die technischen Kenntnisse doch eher bescheiden, die man dafür braucht. Aber wenn man das Ganze online stellen möchte, braucht man entweder jemanden, der einem dabei hilft, also der technisch versiert ist oder der einem schon die Webseite macht oder was weiß ich, oder man muss selber ran.
Ja, gut.
Das ist natürlich dann irgendwie gut, wenn man sich auch ein bisschen austauschen kann. Wenn der eine sagen kann, ich mache das mit dem Template, also zum Beispiel benutzen sehr viele Webcomic-Zeichner, die ich kenne, Comic Easel, was früher Comic Press war. Das ist quasi so ein WordPress-Template plus Plugin, was viele sinnvolle Funktionen für Webcomics beinhaltet. Ja, und solche Sachen halt, über die kann man sich dann gut austauschen.
Ja, geht uns Podcastern ja doch in der Richtung relativ ähnlich. Der wird sich dann, also da ist der technische Austausch dann ja auch relativ gut oder mehr oder nimmt teilweise schon echt einen großen Anteil an.
Ja, was eigentlich da zu viel Anteil.
Ja, es ist halt doch teilweise noch nicht so einfach, wie es schön wäre, dass es einfach wäre. Man hat dann eben zwischendrin irgendwelche Technik-Fuck-Ups und dann will der Server wieder nicht und dann hat WordPress wieder irgendein Update gekriegt, was dann wieder mit irgendwas nicht ja kompatibel ist und auch solches Zeug.
Ja, sowas in der Richtung kennt man dann auch. Vielleicht nicht in ganz so schlimm, aber so ungefähr.
Ja, genau. Ja, ich hatte das irgendwann mal so anfangs geplant, eben so einen Rundschlag deutsche Webcomics zu machen, aber ich bin dann doch mittlerweile drauf gekommen, dass das eigentlich Blödsinn wäre, das auf den deutschsprachigen Raum zu beschränken, obwohl es da sehr, sehr coole Artists gibt. Hast du da eigentlich einen Geheimtipp?
Für einen coolen deutschen Webcomic-Artist oder für einen coolen generellen Artist? Oder?
Such dir es raus oder nenn zwei, also.
Ich tue mich immer sehr schwer mit sowas, weil ich irgendwie dann immer denke, dass man so eins hervorhebt und dass eigentlich so viele Sachen verdient hätten. Also vielleicht vorweg, dass ich immer mal wieder auf so Seiten wie zum Beispiel das Webcomic-Verzeichnis schaue, wo man seinen eigenen Webcomic eintragen kann und dann eben auch mal schauen kann, was so neu dabei ist oder was regelmäßig aktualisiert wird. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit, quasi so durch Feedreader sich anzeigen zu lassen, welcher Webcomic gerade was Neues hat. Also das kann ich Leuten ans Herz legen, die mit Webcomics anfangen, das Webcomic-Verzeichnis. Tja, und ansonsten lese ich tatsächlich so alles Mögliche mal durch. Was ich vielleicht ganz cool finde, ist der Webcomic Twisted, also Englisch Twisted. Das ist quasi eine fortlaufende Geschichte, ja, in der es mehr oder weniger um Serienkiller geht, die sich lohnt, auch aus einer deutschen Feder. Und ja, das kann ich vielleicht empfehlen. Aber generell möchte ich da eigentlich nichts bevorzugen und nichts benachteiligen. Also ich lese viele Webcomics, also auch ausländische, amerikanische vor allem. Ich schaue mir einfach alles mal durch und benutze dafür teilweise auch irgendwelche Seiten wie Tapestic oder DeviantArt oder sowas. Ich schaue einfach durch alles mal durch und möchte da ungern irgendjemanden bevorzugen oder besonders hervorheben.
Ja gut, okay, DeviantArt ist ja da quasi schon der komplette künstlerische Rundumschlag, weil da ist ja wirklich alles dabei, von Fotografen über 3D-Artists, hey, und ja generell 2D-Grafikern und ja eigentlich alles, mit dem man irgendwie Kunst machen kann, ne?
Ja, genau, aber es gibt halt auch, also man kann es ja auch ein bisschen wenigstens sortieren oder zumindest den richtigen Leuten folgen, wenn du dich irgendwie mal so ein bisschen durchgeguckt hast. Und auch da gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Aber wie gesagt, teilweise sind Leute auch auf mehreren Portalen vertreten. Mhm. Also wie gesagt, Tapestic habe ich jetzt vor einiger Zeit so als Leser entdeckt. Da gibt es einige coole Sachen. Ist aber, glaube ich, noch eine relativ junge Community, soweit ich das richtig sehe. Da sind auch einige deutsche Künstler vertreten. So ist jetzt nicht. Halt dann mit englischer Übersetzung von ihren deutschen Sachen. Ja, also wer Englisch kann, kann sich zum Beispiel Tapestic mal angucken.
Ist ja eher so ein bisschen Trend, ne? Also jetzt so gerade aktuell, dass ja schon einige von den auch deutschen Comic- oder Webcomic-Artists da eben jetzt mittlerweile ihre Comics auch in einer übersetzten englischen Version anbieten.
Ja, ich finde das auch prinzipiell gut, wenn man halt da die Möglichkeit hat, natürlich die einem noch breiteren Publikum zu eröffnen. Einfach weil die englischsprachige Community im Internet doch ziemlich groß ist, dass man da die Möglichkeit hat, vielleicht so über die Grenzen Deutschlands hinweg ja, ein bisschen mehr Leser zu bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Bei mir persönlich bin ich da halt immer mit der Zeit so ein bisschen am Kämpfen. Aber im Prinzip finde ich das eine sehr gute Sache. Also auch eine komplette Zweisprachigkeit von Webseiten finde ich eine super Sache, eigentlich.
Mhm. Wenn man es nicht gerade in WordPress machen muss und dann auf irgendwelche komischen Plugins zugreifen muss.
Ja, das bricht die Frustration.
Ja, die Erfahrung. Ich habe da jetzt momentan selber mit einem privaten Projekt da meinen Spaß. Und das ist teilweise echt, also ja, im Englischen Pain in the Ass trifft es ziemlich gut. Ja.
Ja, also ich bin eher bei den englischen Webcomics dann vertreten, wenn ich was lesen geht. Natürlich so die Großen hier, die Sarah, der Joscha und du auch und vielleicht auch noch hier Ahoy Poloy, aber der macht das dann eher unregelmäßig. Ich bin jetzt vor kurzem auf Questionable Content gestoßen, den ich sehr gut finde, weil der eine sehr sehr ernsthafte, aber auch sehr emotionale Geschichte erzählt.
Ja, so teilweise sehr, sehr bissig, ne?
Es war jetzt gerade hier der letzte Story-Arc, wo dann eine Figur dann ein Alkoholproblem hat und ins Krankenhaus eingeliefert wird. Das war schon richtig hart für so ein Webcomic, wo man das eigentlich nicht erwartet. Thema, was du vorhin gesagt hast, dass du früher so eher die heiteren Comics gezeichnet hast. Also ich fand deine schon auch schon sehr, sehr sozialkritisch teilweise. Das ist ja auch irgendwie dein Steckenpferd, ohne das jetzt abwertend zu meinen.
Ja, ich hatte da heute sogar noch drüber getwittert, beziehungsweise heute noch eine Situation, dass, ich will nicht sagen, sich ein Leser beschwert hat, aber dass jemand angemerkt hat, ob meine aktuelle Webcomic-Geschichte wieder was Ernsteres wird, also wieder etwas mit einer Botschaft dahinter. Und dass dieser Leser das wohl persönlich nicht so gut findet, sondern eher so bei den heiteren, ja, eher oberflächlichen Webcomic-Stories bleiben würde. Da hatte ich noch so eine kurze Twitter-Diskussion drüber oder mir da einfach mal ein paar Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich, ob sich wirklich nur heitere, lustige Sachen für Webcomics eignen oder ob man da durchaus auch was Anspruchsvolles machen kann. Also ich meine, ich weiß, es gibt viele, die im Internet vielleicht so diesen berühmten Gag a Day suchen. Also dass sie einfach irgendwas anklicken, irgendwas kurz lesen, wirklich kurz. Am besten nur 4 Bilder oder so, wie in der Zeitung. Und dann kurz einen Lacher daraus gewinnen. Also ob irgendwie das Web nur Format für sowas bietet oder halt auch für was Anspruchsvolleres. Und ist doch eigentlich mal ein Thema für einen Podcast.
Wobei, gerade Richtung ernstere Themen, ich finde mal deine aktuelle Serie, dieses Lichterloh heißt die, ne?
Lichterloh ist schon vorbei, im Moment ist es Flieder. Aber Lichterloh war die vorige, genau.
Warte mal kurz, das läuft alles dann unter Spektrallichter, oder?
Ja, genau, der Webcomic heißt Spektrallichter und darunter werden halt, wie ich eben schon sagte, mehrere Kurzgeschichten erzählt. Und die haben dann meistens von den Titeln her irgendwas mit Lichtern, Farben oder Ähnliches oder Ähnlichem zu tun.
Ich hatte das anfangs gar nicht verstanden, weil ich habe deinen Relaunch gar nicht mitbekommen. Und habe jetzt erst gedacht, dass du irgendwie Seiten aus deinem nächsten Buch irgendwie dort hochstellst. Aber okay, das sind jetzt einfach eigenständige Kurzgeschichten, die man an der Farbgebung dann unterscheiden kann.
Genau, und die haben halt meistens so 5 bis 6 Seiten. Das habe ich mir selber so ein bisschen auferlegt, dass ich der Meinung bin, es muss möglich sein, irgendwie eine Geschichte die zwar irgendwie was aussagt, schon etwas ausführlicher zu erzählen, als jetzt nur zum Beispiel 4 Bilder, wie ich das ja vorher hatte. Aber zu lang wollte ich die Geschichten dann auch nicht werden lassen. Also wenn ich persönlich sehr lange Geschichten im Web lese, habe ich doch ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich wollte einfach einen Mittelweg finden zwischen nicht nur 4 Bilder, aber auch nicht direkt ein ganzes Epos hintereinander, was man dann verfolgen muss. Und deswegen ist es so seitenzahlmäßig, formatmäßig so ein Mittelweg geworden.
Siehst du, jetzt merke ich nämlich gerade wieder, wo ich nach deinem quasi Relaunch eben mit Lichterloh wieder eingestiegen bin. Und das war nämlich beim Scheinwerfer.
Ja.
Und da dachte ich mir, schon so, ja, doch, harte Kost, aber gut. Ich glaube, ich hatte dich dann direkt drauf angesprochen bei Twitter, von wegen, hey, gibt's das auch gedruckt? Ich will das auf Papier haben.
Ja, ich denke, daran werde ich auch arbeiten, wenn ein paar Geschichten zusammengekommen sind. Weil auch viele natürlich gesagt haben, es ist wohl einfach doch besser, wenn man die dann nochmal gesammelt hintereinander liest. Da stimme ich auch voll zu. Ich denke, das werde ich mal in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, dafür müssen erst nochmal ein paar zusammenkommen.
Und dann muss wahrscheinlich irgendwie ein Verlag her und ja, das Übliche, was man dann halt hat.
Ja, auch da gibt's ja einige Webcomic-Zeichner in Deutschland, die da mittlerweile Erfahrungen mitgesammelt haben. Also die dann einfach ihr Zeug gedruckt rausbringen, wenn sich eben so ein bisschen was angesammelt hat. Einige haben auch schon mehrere Hefte hintereinander rausgebracht. Das gibt's schon. Also und nicht wenige finanzieren das dann auch selber. Also die lassen das dann selber drucken, übernehmen erstmal die Druckkosten. Ja, und versuchen das dann durch Verkäufe auf Messen oder im Internet oder ähnlichem wieder reinzukriegen. Und ich glaube, da sind die Erfahrungen auch schon durchgehend positiv. Also da sind noch nicht reihenweise Comiczeichner in die Obdachlosigkeit getrieben worden, soweit ich das mitgekriegt habe.
Ich meine, bei Autoren ist es ja dann meistens so, dann hat so dieses quasi im Eigenverlag, was es ja dann im Endeffekt ist, hat ja dann immer schon so ein bisschen Geschmäckle dabei.
Ja, gut, es mag sein. Es ist natürlich auch ein Risiko halt für den Künstler. Man ja, könnte ja eventuell doch eben auf den Kosten sitzen bleiben, aber naja, man stürzt sich ja vielleicht nicht ganz ins Bodenlose, sondern man hat ja auch die Möglichkeit, halt bei Lesern rumzufragen. Man kann mit denen in Kontakt treten, man kann sowas wie Vorbestellungen machen, man kann selber bestimmen, was für eine Auflage sich man sich denn traut. Gibt auch einige Webcomic-Magazine, die so auf diese Weise schon einige Ausgaben lang funktionieren. Ja, so reich wird man vielleicht von sowas nicht, aber ja, es gibt ja immer mehr gedruckte Webcomics. Also ich denke schon, dass das, wenn man jetzt nicht ganz doof ist, funktionieren kann.
Und ich nehme auch einfach an, dass die Kaufschwelle bei Comicbänden niedriger ist, als wenn das irgendwie eine Gedichtsammlung im Selbstverlag ist oder Reichsflugscheiben nach 45. Also also das ist ja vielleicht auch das Problem, aber vielleicht ja auch der Vorteil von Comics in Deutschland, dass die ja eher so ein Standing haben, dass das halt so leichte Unterhaltung ist und dass dann Leute ja eher sich ein Comic auch im Eigenverlag kaufen. Wahrscheinlich das Problem, das dann in die Buchhandlung und jeweiligen Plattformen zu bekommen. Oder?
Wobei ich, glaube ich, auch festgestellt habe, dass generell vielleicht im Internet auch die Kaufschwelle oder Hemmschwelle doch wesentlich niedriger liegt. Also ich meine, es geht mir ja selber teilweise so, dass ich halt einfach mal bei einem Buch, wenn ich denke, okay, das könnte jetzt taugen, ja, dann klick und meins.
Ja, aber erstmal
da. Also es ist natürlich schon so, wenn man zum Beispiel als Leser irgendwas mitverfolgt im Internet, also irgendwie, was ich ein Jahr oder mehrere Jahre lang irgendwas liest und dann, wenn es dann plötzlich heißt, das kommt gedruckt raus, dass dann einfach so die Hemmschwelle, denke ich, noch niedriger ist, das zu kaufen, weil man es irgendwie ja schon kennt. Also weil man ja denkt, das ist das, was ich so und so viel Monate, Jahre gelesen habe und das gibt's jetzt gedruckt und ich weiß, worauf ich mich dabei einlasse. Mhm. Was schon einen Unterschied macht, als wenn du jetzt durch einen Buchladen oder durch einen Comicladen tingelst und denkst, ach, was könnte ich denn mal mitnehmen? Und also du hast einfach schon einen Bezug dazu, wenn du das schon kennst. Also deswegen ist das, also sicherlich ist es gut, wenn irgendwas in einer Buchhandlung oder Comichandlung liegt, aber ich denke gerade eben, weil es das Internet ist, von dem wir reden, mit Webcomics, gibt es da auch neue Verkaufswege, neue Vermarktungswege hier über den normalen Zeitschriften und Büchermarkt hinaus. denke ich, bescheidenes Teemädchen.
Oder du denkst dir halt einfach so, okay, ich verfolge das jetzt irgendwie schon ein paar Jahre und finde das toll und will das einfach irgendjemandem weiterempfehlen, der jetzt aber im Internet nicht so unterwegs ist oder nicht so firm ist und dann, oh hey, es gibt's auf Papier, hey, dann schenke ich dem das halt.
Ne? Genau.
Leute, verschenkt mir Comics.
Oh ja, genau. Gute Idee.
Ging mir mit, was war's noch? Flix, was? Faust oder was? Don Quixote. Ich glaube, es war Don Quixote so. Das habe ich mal verschenkt, weil ich es halt einfach cool fand.
Ja, also das sollte man auch durchaus öfter tun.
Ja.
Oder eben, also was ich auch häufig höre, zumindest von Lesern, ist, ja, dass sie einfach auch damit die Leute unterstützen wollen, die sie gut finden. Also, dass sie auf diese Art und Weise was zurückgeben wollen. Dass sie sich denken, ja, wie gesagt, ich lese regelmäßig diesen Webcomic und es sorgt immer für Erheiterung oder irgendwie zumindest für eine schöne Zeit, für gute Gedanken. Ich habe mit dem Kauf der Printversion dann die Möglichkeit, dem Künstler so ein klein wenig was zurückzugeben. Also ich nehme da das Internet oder die Leute hinter dem Internet durchaus nicht als irgendwelche Leute wahr, die alles umsonst haben wollen, sondern wie gesagt, es sind auch welche dabei, die wollen durchaus was zurückgeben und den Leuten helfen, dass sie weiter so was Schönes produzieren können.
Ja, apropos Unterstützung, du benutzt jetzt kein Patreon, oder? Weil das ja gerade so auf dem Vormarsch ist.
Ja, ich weiß. Ich habe das auch schon mitgekriegt. Also für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem was sagt. Ich kann es ja mal kurz erklären. Das ist quasi sowas wie modernes Mäzenentum. Also mit Patreon hat man die Möglichkeit, Künstler zu unterstützen oder von Künstlern, von anderen Leuten unterstützt zu werden, wenn man selber Künstler ist. Und die dann zum Beispiel mit sowas wie Bonus-Content zu entlohnen. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten das funktioniert dann so über kleine, regelmäßige Zahlungen. Ich weiß gar nicht, wo so die Untergrenze ist, aber
ich glaube, im Schnitt 1 bis 2 Euro.
Ich wollte gerade sagen, ja genau, das ist ja in Dollar, also irgendwie ziemlich kleine Beträge sind die Untergrenze. Und ja, aber wenn halt ein paar zusammenkommen, die das machen, sind da durchaus größere Summen drin. Und das ist halt so auf regelmäßiger Basis, also weniger auf einmaliger Spendenbasis. Es geht zwar wohl auch, aber es ist eigentlich so als Regelmäßigkeit gedacht, so dass man halt den Künstler mit zum Beispiel 1 oder 2 Dollar im Monat unterstützt. Und wenn das ein paar machen, dann kann der Künstler zum Beispiel mehr an seinem Comic oder seinem Projekt oder was auch immer arbeiten, weil er halt durch so ein bisschen mehr Geld seine Grundbedürfnisse eher decken kann. Das sind ja auch nicht wenige Comiczeichner, die halt nicht davon leben können, also die nicht mal von der zeichnerischen Tätigkeit leben können, sondern was ganz anderes machen und die einfach so ein bisschen entlastet werden. Das ist Patreon.
Patreon, ja.
Ja, nee, sag ruhig.
Okay. Patreon verarbeitet ja auch irgendwie das Beste aus beiden Welten. Also es hat diese monatliche Unterstützung von Flatter und auch dieses Kickstarter-Gefühl von Kickstarter. Quasi dieses, ich gebe monatlich was, aber es ist halt schon ein größerer Betrag als bei Flatter, wo es dann wirklich um kleine Centbeträge geht. Und bei Patreon werden dann schon halt 1 bis 2 Dollar gehandelt, sagen kann. Und das sind ja auch gerade in Deutschland einige ziemlich erfolgreich. Also unter den Podcastern, zum Beispiel der Insert Moin Podcast, hat es, glaube ich, über fast 1.500 Dollar im Monat. Also so 700-800 Euro, was schon sehr beeindruckend ist. Was jetzt aber das Problem ist, und deswegen habe ich dich darauf angesprochen, weil jetzt mit dem VATMOS, mit dieser neuen VATMOS-Gesetzgebung, das ist irgendwie die Umsatzsteuer für Verkauf von digitalen Gütern aus Amerika, und Patreon ist davon auch betroffen, also sie müssten diese VATMOS für die Patreon-Zahler berechnen, aber scheren sich nicht darum und sagen, das müssen die Content-Creator selber machen. Und das ist anscheinend ein ziemlich großer Aufwand, den niemand leisten kann. Und die Sarah Burini, die so irgendwie die Patreon-Expertin in meiner Timeline geworden ist, war ziemlich verzweifelt, weil das bedeuten würde, dass Patreon für Europäer quasi unbenutzbar sei.
Beziehungsweise uninteressant wird, weil du entweder so extrem viel Overhead hast, einfach an finanziellem, was du quasi per se draufgedrückt kriegst, oder eben, ja, Ja, weil ich kenne das selber. Ich habe eine Weile lang irgendwie Bilder auf so Microstock-Seiten vertickt oder verkauft. Ja, und da stehst du halt direkt vor demselben Problem. Die meisten Stock-Seiten bieten dir dann halt ein bestimmtes Formular an, was du halt einfach ausfüllen musst und dann machst du das und ja. Oder du machst es nicht und hast da halt gleich mal direkt irgendwie 20% weniger, weil die sich dann halt mit rumschlagen müssen. Das finde ich ein bisschen blöd bei Patreon, dass du das da eben noch nicht so hast oder beziehungsweise die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben oder nicht beschäftigen wollen, weil es halt zu viel Overhead generiert.
Ja, es ist wohl generell irgendwie noch nicht so ganz ausgereift. Ich habe auch von diesem FATMOS jetzt gehört. Ja, man muss halt mal gucken, wie so da die Entwicklungen weitergehen. Aber ja, auch das sind so Sachen, die mich im Moment persönlich noch davon abhalten. Ich würde mir das gerne erstmal noch ein bisschen angucken, bevor ich mich dafür entscheide.
Das Ding dabei ist ja, eigentlich wäre es für eine amerikanische Plattform, das jetzt zumindest für deutsche Contributoren, ist es relativ einfach zu machen, weil das ist halt, wie gesagt, wirklich nur ein Formular, was ausgefüllt werden muss, weil es da wohl irgendein Steuerabkommen zwischen USA und Deutschland gibt. Und dass dadurch einfach quasi so gegengerechnet wird. Und ja, also es wäre jetzt sowohl im Großen und Ganzen ist es wohl keine große Magic da, was hinzuzimmern, was dann eben für die Leute dann immer noch, also die da wirklich Content reinschieben, oder Content drüber vermarkten, ja, denen da quasi unter die Arme zu greifen. Und ich meine, so eine Plattform lebt von diesen Leuten.
Aber es ist ganz interessant. Es gab ja einen sehr ausführlichen Blogartikel dazu, den werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes, wo dann auch geschrieben wird, also Patreon wird in solchen Angelegenheiten von PricewaterhouseCoopers beraten. Das ist so eine ja, Beratungsfirma, die halt Leute berät. Das ist schon ein sehr zwielichtiges Geschäft. Und denen wird generell vorgeworfen, dass sie ihre Kunden zu Steuerbetrug auffordern, indem sie einfach geltende Gesetze ignorieren. Also Patreon hat dann aufgrund dieser Beratung gesagt, ja, dieses FATMOS interessiert uns nicht. Wenn ihr da mit Problemen habt, müsst ihr euch selber drum kümmern. Und die Gesetzgeber hatten das halt so geplant, dass die Drittanbieter, also so Leute wie Patreon, also so Firmen wie Patreon, das regeln. Und Patreon spielt jetzt einfach nicht mit, weil sie diesen Aufwand, Verwaltungsaufwand nicht haben wollen. Was ich also schon eine ziemliche Frechheit von denen finde.
Ich meine, im Endeffekt behalten solche Plattformen ja prinzipiell auch einen Teil von den Einnahmen quasi ein, eben dafür, dass sie einen gewissen Service stellen. Und wenn sie den dann nicht bringen, so bequem die ja die Plattform dann vielleicht für Leute sein mag, die da irgendwas bezahlen wollen, gerne. Ja, so uninteressant wird die dann eben für die Leute, die eben den Content dann spenden, über den die Plattform sich dann, also das ist so ein Henne-Ei-Problem,
Ja,
beziehungsweise.
das war jetzt aber auch ein Thema, wo ich, was ich zumindest jetzt auf den ersten Blick etwas undurchsichtig finde, dieses, wie das überhaupt mit den Abgaben so läuft, also wie viel die Plattform selber einbehält oder wie viel noch an andere Sachen geht oder zumindest, sind da wohl die Meinungen nicht ganz eindeutig, so nach dem, was ich mitgekriegt habe. Also so richtig, wohin, wie viel, wo er anders hingeht und wie viel dem Künstler unterm Strich bleibt, das tüfteln wohl einige noch aus. Das meinte ich auch eben damit, wo ich sagte, dass ich mir das vielleicht noch ein bisschen angucke. Also ich lese sowas schon immer mit. Eventuell denke ich mir auch mal aus, das zu nutzen, aber im Moment bin ich da noch ein bisschen gehemmt, wegen solcher Dinge unter anderem.
Ja,
Zu Recht.
es kommt halt immer darauf an, wie viel deiner Patronen mit Kreditkarte bezahlen, per Lastschrift oder per PayPal. Generell halt unterschiedliche Gebühren an die verschiedenen Firmen und man muss halt immer mit 20% Abzug rechnen. Also ich kenne das von Instant Moin, die haben da immer sehr gute Transparenzberichte geschrieben. Und sie meinen halt von den $1.000, die sie im Monat bekommen, nach Umrechnung und Abzug der Gebühren bleiben ihnen so etwa 750, €700. Was man überlegen muss, dass da Patreon an Instant Moin knapp 300, €200 verdient. Was ja auch schon interessant ist, dass die dann trotzdem diesen Service nicht bieten, auch wenn sie da große Einzelkunden haben, die ihnen viel Geld bringen.
Ja, klar, natürlich.
Ich glaube, die
Ja,
werden,
wie gesagt.
ja, ich glaube, die werden sich wahrscheinlich eher überlegt haben, ja, wir machen erstmal auf Masse und haben viele kleine, wo wir dann halt irgendwie unser Geld zusammen, ja, aber gut, das ist, ja, irgendwo im trüben Fischen, da jetzt irgendwelche, ja, Vermutungen aufzustellen.
Das Problem ist wohl auch einfach grundsätzlich, dass so bei dieser ganzen Rechtelage, bei diesem ganzen Komplex, wie ist das, wenn ich irgendwelche Leute unterstützen möchte mit Spendenzahlungen und etc., wie ist dieser ganze Themenkomplex überhaupt juristisch mit Abgaben und Steuern und etc. Und das ist ja wohl nicht nur schwierig, sondern auch noch nicht ganz eindeutig, wie man jetzt zum Beispiel da an Patreon gut sehen kann. Und hier an den halt an den Gesetzen der jeweiligen Länder und sowas. Das ist einfach mal wieder das alte Problem, dass so das Internet, was global quasi für alle Länder irgendwie gilt, aber eigentlich gibt es ja dann noch eben Gesetze für die jeweiligen eigenen Länder. Und so dieses Problem hier World Wide Web versus die Gesetze im eigenen Land jeweils, dass man das irgendwie mal ja unter einen Hut bringen müsste oder dass man irgendwie mal klären müsste, was für ein Rechtsraum das Internet ist, das ja eben über mehrere Staaten hinweg geht.
Aber
das ist einfach noch nicht so richtig abschließend geklärt, erläutert, festgelegt. Und das, ja, an sowas sieht man dann, zu was das führen kann oder was das für Probleme geben kann.
Ja, das haben wir die letzten Jahre schon gemerkt oder gelernt eigentlich, dass das Web ja ein rechtsfreier Raum ist und
darf kein rechtsfreier
Raum. Ach, stimmt. Nee, genau. Aber das impliziert ja, dass das aktuell.
Es sollte keiner sein, ja.
Klar. Dass es ja aktuell ein rechtsfreier Raum wäre, aber das ist ja, ist halt Quatsch.
Ja, also es muss halt irgendwelche Gesetze geben, aber es weiß einfach noch keiner so richtig, wie man das handelt, weil das Internet ja eben anders funktioniert. Das funktioniert ja nicht so, wie wenn du im Supermarkt entweder in Deutschland oder in Holland einkaufst und dann weißt, entweder bin ich da oder da, sondern ne, teilweise weißt du noch nicht mal, wo du jetzt gerade bist, rumsurfst.
Ja, dem Web sind halt prinzipiell geografische Grenzen völlig fremd und im Endeffekt ziemlich egal. Von daher, ja.
Ja, und sowas sind dann halt irgendwie so die, ja, nicht nur die Spätfolgen, sondern auch die, ja, die Probleme, die dann auftreten können, dass keiner so richtig weiß, ja, wie man da jetzt mit umgeht.
Wobei es da trotzdem irgendwie ein bisschen schön ist. Ich meine, wenn der ganze Krempel eben mit diesem Web so völlig überreguliert wäre, wie zum Beispiel das deutsche Steuersystem, das wäre nicht schön. Vermutlich nicht, nee.
Naja.
Wir wollen den deutschen Gesetzgeber nicht zu viele Regularien im Internet machen lassen, weil.
Nein, das Ding heißt ja auch, also wie ich mir das in meiner kleinen heilen Welt vorstelle, kann die Lösung jetzt nicht darin bestehen, dass man alles reguliert, so wie man das in Deutschland handhabt, wo irgendwie alles seine Klausel hat und alles seine Regel hat und alles seine Norm und ne, ihr wisst schon, die deutschen Leser wissen, die deutschen Hörer wissen, wovon wir sprechen. Aber der Weg kann auch nicht sein, gar nichts zu regeln. Also irgendwie müsste man sich da mal eine global gedachtere Lösung einfallen lassen. Also über zu viele Regeln oder über absurde Regeln kann es halt auch nicht funktionieren. Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass ich jetzt die Masterlösung hätte, wenn ich da irgendwas zu bestimmen hätte. Aber ja, ich meine, dass etwas geschehen muss, sieht man an solchen Beispielen sehr gut, dass es nicht so bleiben kann, wie es im Moment ist.
Naja, wenn du diese Masterlösung hättest, dann wärst du jetzt wahrscheinlich reich und berühmt und könntest dann einfach Comics zeichnen, ohne dir über irgendein Einkommen Gedanken machen zu müssen.
Tja, oder ich wäre als Verrückter in irgendeine Ecke gestellt worden und
oder würdest halt wie Richard Stallman auf irgendwelchen komischen IT-Kongressen seltsame Vorträge geben.
Genau. Stimmt eher das. Nein, ich habe ja von der Materie.
Wir haben ein Stream-Problem.
Oh mein Gott. Ein technisches Problem.
Machen wir kurz Hinterbandkontrolle.
Der Stream ist tot.
Da müssen sich die Leute den Podcast anhören.
So eine Scheiße.
Scheint heute der Tag der technischen Probleme zu sein.
Ja, es ist ja auch bloß Freitag der 13. Ich meine, das ist ja sowieso immer eine gute Idee, an so einem Tag aufzunehmen.
Daran liegt es. Jetzt haben wir die Lösung. Das ist auch die Entschuldigung für alles. Es ist Freitag der 13.
Wenn du gerade, oder wenn wir jetzt gerade noch nicht auf dem Ström sind, Timmelchen, du könntest bei dir nochmal gucken. Irgendwie hast du ein komisches, oder kommt das nur bei mir, dieses?
Also wir sind auf dem Strom. Ich weiß nicht, was Herr Martinsen hat.
Okay, dann ist bei dem Herrn Martinsen irgendwas kaputt.
Hört ihr mich denn gut?
Ja.
Ja, du knisterst nur ein wenig, aber das kriegt auch Phonik schon hin. Ah, wir sind wieder da.
Okay.
Nichts passiert.
Okay, also gut. Wo waren wir jetzt?
Bei dem Internet als rechtsfreien Raum.
Ja, das genau. Problem ist ja, dass das Flatter ja mittlerweile auch kaputt ist.
Ja, ja.
Okay.
Ja, weil die sich halt auch irgendwie so eine komische Bezahlplattform da eingetreten haben, ne? Was für Leute, die wirklich versuchen, da irgendwie zumindest ein gewisses Einkommen zu machen, halt absoluter, ja, Bullshit ist.
Der Witz ist ja, sie haben ja ganz groß angekündigt, im August letzten Jahres schon wollten sie das machen. Ja, wir sind jetzt irgendwie ein eigener Zahlungsprovider, sie haben da irgendwie so ein Zertifikat bekommen und dann haben wir angekündigt, ja, im August könnt ihr dann alle per Lastschriftverfahren und Dauerüberweisung direkt von Flatter Geld auf euer Konto ohne Gebühren ziehen und umgekehrt. Mhm. Das haben sie im August angekündigt, das ist jetzt immer noch nicht da. Was sie geschafft haben mittlerweile ist, PayPal abzustellen. Und jetzt muss man über so einen dubiosen Zahlungsanbieter, wo ich noch nicht mal meine Drogen kaufen würde. ja, das ist wirklich komisch. Okay. Und da zahlst du einmal Gebühren, wenn du das dorthin schickst. Und dann wollen sie nochmal 2,50 €, wenn du es von dort abhebst. Das ist halt für unsere mittlerweile 10 €, die sich auf Flatter angesammelt haben, nicht sinnvoll. Weil dann bleiben sie von diesen 10 € 5 € übrig. Und das ist halt wirklich, wirklich doof.
Also ich muss sagen, mit den ja wirklich minimalistischen Flatter-Einnahmen, die ich jetzt momentan habe, also das ist wirklich nicht viel. Das ist, also ich glaube, in einem sehr, sehr guten Monat hatte ich mal irgendwie 3 € oder sowas. Die gebe ich halt dann einfach direkt weiter.
Also die verflatterst du an andere?
Die verflatter ich dann generell an irgendwelche anderen Leute, wo ich dann vielleicht auch weiß, okay, die haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einnahmen und denen tun jetzt, was weiß ich, die 2,50 € oder so nicht so weh. Wie mir jetzt, wenn ich versuchen würde, okay, hey, ich will das Geld jetzt auf mein Konto haben, ja gut, du bezahlst 2,50 € Gebühren, gut, dann habe ich noch 50 Cent. Was mache ich mit dem Reichtum? Ja.
Nee, es wäre halt schön, wenn ich zum Beispiel von unserem Kulturpessimisten-Flatter-Account mal so Sachen wie auf Phonik bezahlen könnte.
Ja,
das wäre cool. Das Geld liegt jetzt halt einfach dort.
Ja, das Problem ist aber, um das zum Beispiel zu Auphonic zu kriegen, das kannst du ja auch nicht einfach über Flatter machen, sondern du müsstest das halt dann auch irgendwie wieder zu einem anderen Dienst, wie zum Beispiel PayPal, rüberschieben. Und da hast du halt auch wieder haufenweise Gebühren und das ist halt einfach Mist.
Nee, ich würde das einfach so machen. Die 9 € gehen ja so oder so von meinem Konto runter und ich würde dann einfach 9 € auf mein Konto überweisen, wenn das geht.
Ach so, okay, das ist vielleicht auch ein Plan, den wir. Hm?
Aber das ist jetzt halt, ist halt scheiße. Aber kann man nichts machen.
Ja, ich denke, man sieht daran auch, dass diese ganzen Sachen nicht eben einfach sind. Also nicht unbedingt so einfach zu durchschauen. Weder für die Leute, die jemanden unterstützen wollen, sondern vielleicht auch nicht für die Leute, die unterstützt werden wollen.
Das ist halt, wenn man sich dafür wirklich entscheidet, bewusst irgendwas zu machen, sei es jetzt Webcomics, sei es jetzt irgendwelche Podcasts oder andere Geschichten, ja, dann muss man sich teilweise wirklich mit Dingen befassen, mit denen man sich eigentlich nie befassen wollte.
Yep, ganz genau.
Generell, wenn man ganz simpel gesagt Content an Leute weitergeben möchte und den Leuten Möglichkeit geben möchte, diesen Content auch irgendwie zu honorieren, da wird so viel kompliziertes Zeug in den Weg gestellt, das hätte alles viel einfacher sein können. Ich bin froh, dass wir in Deutschland dieses wirklich kulturtechnisch Fortschritt gegenüber den USA haben, nämlich, dass wir Geld von einem Konto aufs andere Konto überweisen können. Das können die Amis nämlich nicht. Die schreiben sich immer noch gegenseitig Papierzettel mit lustigen Zahlen drauf. Das ist wirklich so. Wenn du dann die Monatsrechnung hast, dann kommt da ein Stapel Briefe, dann setzt du dich hin, nimmst dein Checkbüchlein, schreibst schön die Rechnung und schickst dann den Brief wieder zurück an diese Firma. Das ist Wahnsinn.
Ich gar nicht. Ich habe das heute noch irgendwie gehört, dass jetzt die Papierüberweisungen kostenpflichtig werden sollen oder schon geworden sind oder sowas.
Ja, es gibt irgendwie eine Bank, die jetzt irgendwie 5 € pro Überweisung haben möchte.
Was?
genau.
Und wenn du dann mit denen verhandelst, dann gibt's dann doch für 10 Cent, das ist auch irgendwie ein Witz. Und
sie haben es halt mal probiert, ne? Ich meine, gut, sicher für eine Bank ist natürlich der Verwaltungsaufwand wesentlich einfacher, wenn sie mehr und mehr Leute dazu kriegen, ja, Online-Banking oder halt irgendwelche Überweisungsautomaten zu benutzen.
Ja, ich glaube, es war generell für Überweisung auch.
Ach, generell für Überweisung, okay, das ist frech.
Ja.
Und also vor allem nicht gerechtfertigt.
Also meine Dorfsparkasse macht das zum Glück noch nicht. Und jetzt die Leute, die ich unterstütze, wirklich mit so, keine Ahnung, die Rocket Beans, habe ich jetzt mal einen Dauerauftrag von 5 € eingerichtet. Also es ist wirklich unkompliziert, keine Gebühren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann soll sie auch genutzt werden. Gibt ja durchaus auch Podcaster wie Holgi, die ein Konto direkt angeben. Und da muss ich keine Firma dazwischen schalten.
Ja, gut, machst du ja effektiv mit deiner Bank auch. Es ist halt auch eine Firma, aber die sind halt wirklich drauf spezialisiert.
Ich hatte mal die lustige Diskussion auf Twitter, da meinte einer, ja, in ein paar Jahren werden wir eh alles nur noch mit Bitcoin bezahlen, da wird es gar keine Banken mehr geben.
Ja, nee.
Alles.
Ja,
Ja.
natürlich.
Ja.
Auch den Bäcker
In ein
an
paar
der
Jahren werden wir auch mit Raumschiffen zum Mars fliegen, alle zusammen oder sowas.
Ecke.
Das
Genau.
ist sogar wahrscheinlicher als der Rest.
Wahrscheinlich als
Wahrscheinlicher als Bitcoins.
Bitcoins.
Ja. Ja, sehr schön. Naja, aber wie gesagt, das Ding ist so bei diesen, ja, ich weiß nicht, Zwischendiensten ist eben ja auch so ein bisschen irgendwie die Undurchschaubarkeit. Also, oder zumindest kursieren dann auch ab und zu mal lustige Gerüchte von wegen über PayPal, was das mit dem Geld macht, während du es noch nicht hast und so Zeugs
Ja klar,
und
ich meine, die wollen damit
irgendwie.
Geld verdienen. Damit
Genau.
verdient ihr eigentlich Geld, ist ja logisch.
Genau. Ja, und ja, irgendwie so, je mehr Dienste dazwischen geschaltet werden, desto einfacher wird es zwar vielleicht, aber
Bequemer.
ja, entweder,
Bequemer. Also.
Ja, genau, das ja bequemer, aber eventuell nicht einfacher zu durchschauen, nicht einfacher nachzuvollziehen und eventuell auch eventuell nicht sicherer.
Und dem
Also.
wahrscheinlich für den, den du da unterstützen willst, wahrscheinlich dann noch teurer.
Ja, genau. Ich hab letztens noch gelesen, dass irgendwie, was war das, Spotify oder so, dass irgendwie wirklich nur ein Bruchteil des Geldes, das man an Spotify zahlt, bei den Künstlern ankommt. Also gut, von der Musikbranche habe ich jetzt absolut gar keine Ahnung, wie das da ist mit Bezahlen und Geld und wie viel letztendlich die Künstler sehen. Aber ja gut, zumindest das ist natürlich krass.
An der Stelle könnte ich natürlich laut ausschreien. Das kommt natürlich total überraschend. Weil
Ja.
mehr bei iTunes und so und Co. ist es ja auch nicht anders.
Ja, eben.
Aber ich
Aber so
würde.
dieses generelle Problem.
Ich würde aber trotzdem sagen, wir lassen vielleicht den schnöden Mammon ein bisschen hinter uns. Ja, was ich dich eigentlich mal so ein bisschen fragen wollte, ist, wie bist du eigentlich zum Comiczeichnen gekommen?
Zum Comiczeichnen im ganz generellen oder eher zum Webcomiczeichnen?
Ja, prinzipiell eigentlich, weil ich meine, im Endeffekt ist es Zeichnen und ich weiß, du machst sehr, sehr viele oder du machst noch extrem viel analog, von daher ist es Zeichnen ja bei dir schon sehr, sehr vordergründig.
Ja, also angefangen habe ich tatsächlich vor ja, über 10 Jahren so richtig, noch während meiner Schulzeit. Also ich glaube, für die heutigen Kinder habe ich relativ spät angefangen, Comics zu zeichnen. Aber ursprünglich habe ich das Ganze eigentlich nur dazu benutzt, um Geschichten zu erzählen. Also ich hatte immer schon das Bedürfnis, irgendwelche Geschichten auszudenken und in irgendeiner Form zu Papier zu bringen. Und das bloße Aufschreiben war zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr richtig genug. Das hat mir nicht mehr so richtig gefallen. Sonst wäre ich ja beim Geschichtenschreiben an sich geblieben. Ich hatte immer die Bilder dazu im Kopf. Also ich wollte es immer irgendwie stärker visualisieren. Und dann ist der Schritt mit Text und Bild zu Comics nicht mehr besonders weit. Ja, und wie das dann so ist, dann fängt man halt an, natürlich ganz rudimentär, weil man noch keine Ahnung hat und nicht besonders viel kann. Und je länger man das tut, je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser wird man einfach irgendwann. Und ja, so ist eigentlich schon die Geschichte. So der richtig große Comic-Leser war ich erstmal nicht, muss ich sagen. Also viele haben wohl doch ab und zu mal Vorbilder, bei denen sie irgendwas sehen und dann denken, das zeichne ich nach. Also ich weiß zum Beispiel von einigen Manga-Zeichnerinnen, dass sie zum Beispiel durch Sailor Moon dazu gekommen sind, also hier durch diese Anime-Serie, die dann auch im ZDF mal irgendwann gelaufen ist,
Ich glaube,
dass
bei
sie
RTL 2
dadurch.
aber.
Ja, vor RTL 2 ist die auch mal im ZDF gelaufen, ganz, ganz früher, als ich noch
Stimmt.
klein war.
ZDF war mal
Ganz früher.
richtig cool. Die haben auch Star Trek und die Simpsons nach
Genau.
Deutschland
Ja,
geholt.
stimmt,
Die
die haben.
Älteren unter uns werden sich erinnern.
Ja, ich.
Ich habe das auch geguckt, das ist jetzt nicht hier, aber mich hat das nicht so zum Zeichnen animiert. Oder zumindest war ich da zeichnerisch mit vielem nicht einverstanden. Und das war, also das war nicht so mein Grund, auch wenn ich das trotzdem geguckt habe und ganz gut fand. Sondern, wie gesagt, bei mir kam das tatsächlich durch die eigene Motivation, einfach was zu erzählen, also einfach einen Weg, zu haben, mit dem man Text und Bilder gut verbinden kann. Das ist bei mir auch heute noch so, dass mir der Text wichtig ist, dass mir der Plot wichtig ist an der Geschichte, die Dialoge und sowas, aber dass ich auf der anderen Seite auch auch Bilder haben möchte, weil ich dem Leser die Geschichte eben genauso erzählen möchte. Ich möchte ihm eigentlich eher weniger Spielraum lassen über bestimmte Details, sondern ich möchte ihm sagen, es ist genau so hat sich meiner Meinung nach diese Geschichte abgespielt. Und da gibt es einfach zwischen vielleicht noch Film und Comics wenig andere Möglichkeiten. Aber Film wäre so gar nichts für mich.
Ja, ist halt
deswegen bisschen, Comics.
Ist natürlich, also Film ist halt immer so eine Geschichte, das lässt sich halt prinzipiell so ganz allein wesentlich schwerer stemmen, glaube ich, weil
genau,
der Arbeitsaufwand einfach
genau.
viel größer ist.
Das Ding ist halt, beim Comic-Zeichnen bist du quasi sowohl Drehbuchschreiber als auch Regisseur, als auch Kameramann, als auch Bühnenbildner, als auch Schauspieler. Du bist quasi, wenn du möchtest, alles in einer Person. Es gibt zwar auch Künstler, die sich mit Autoren zusammenschließen oder mit Koloristen zusammenschließen. Aber theoretisch, wenn du möchtest, kannst du alles in einer Person sein. Und das finde ich, wie gesagt, für das, was ich mache und für das, was ich machen möchte, einfach den besten Weg.
Ganz lustig, wo du das gerade erwähnst, Künstler, die sich mit Koloristen oder Autoren zusammenschließen. Das ist immer so, ja, Stan Lee, der alles von Marvel erfunden hat. Und der hat ja das irgendwie so gemacht, der saß in seinem Kämmerchen und hat gedacht, Spider-Man, das wäre ein cooler Charakter. Ist zu seinem Zeichner gegangen, hat gesagt, du zeichne mir mal Spider-Man. Und dann hat der Spider-Man sozusagen erfunden, aber Stan Lee hat dafür den Credit bekommen, weil er halt der Autor war. Das ist schon sehr lustig.
Ja, das ist ja wohl bei diversen anderen Sachen irgendwie auch häufig. Walt Disney zum Beispiel war ja auch kein Zeichner, sondern also vieles ist irgendwie unter seinem Namen entstanden, aber offensichtlich gehen einige davon aus, dass er Zeichner ist, also dass er auch die zahlreichen Figuren irgendwie alle selber entwickelt hat und Zeichner war er halt noch nicht.
Doch, ich glaube, Walt Disney war schon selber Zeichner, aber gerade was bei den ganzen Disney-Studios ja sowieso prinzipiell erstmal sehr, sehr revolutionär gewesen ist, ist die ganze Animation-Geschichte, also gezeichnete Animationen und da war er, glaube ich, jetzt nicht so fit gewesen. Gab es dann eben andere.
Es ist natürlich generell irgendwie auch bei so Projekten wie halt Film oder Animationsfilm dann eigentlich noch schwierig, das so den ganzen Ruhm nur einem zuzuschreiben. Aber
ja,
es ist halt irgendwie häufig das Einfachste.
Es gibt da, glaube ich, sehr, sehr wenige mittlerweile, von denen man das, glaube ich, wirklich behaupten kann. Ich glaube, Miyazaki ist noch einer der wenigen, der das wirklich von der kompletten Pike aufgemacht hat. Also Studio Ghibli. Einer der zwei großen Regisseure da, der halt wirklich auch da gesessen hat und jede Zeichnung einzeln gemacht hat. Wobei, selbst ein Trickfilm geht halt nicht alleine. Du brauchst halt dann wirklich deine Leute für die Kolorierung. Du brauchst deine Leute, die dann halt die entsprechende Kameratechnik bedienen können und quasi die Bilder dann wirklich zum Leben erwecken und auf Film bannen. Und
ja, und dann noch andere Details, ich meine, Film, Musik, Stimmen und sowas. Also irgendwie so als One-Man-Show ist es vielleicht möglich, je nachdem, was man macht, aber halt sehr, sehr schwierig im Gegensatz zu einem Comic.
Wir hatten ja mal den Tod von dem Mauszeichner. Wie hieß er noch gleich?
Art Spiegelman?
Nein, nicht dem Sendung mit der Mauszeichner.
So, ja, ich weiß, wen du meinst. Das ist mir gerade empfallen.
Da gab's
war erst vor kurzem, ne?
Ja, ja. Wir hatten ihn auch in der Sendung und da gab es ja auch mal einen Mausbericht darüber, der gezeigt hat, dass er eigentlich nur die Grundzeichnung gemacht hat und er dann selbst noch Mitarbeiter hatte, die dann für ihn die Sachen getuscht haben und dann die Animationen an sich gemacht haben. Das ist auch, vielleicht auch ganz gut, dass die Maus das mal gezeigt hat, damit die kleinen Kinder das auch verstehen.
Kurz für die Shownotes und generell für die Hörer. Friedrich Streich.
Ja, stimmt. Genau. Richtig. Den Namen habe ich ja mal so gar nicht.
Ich auch nicht. Ja, deswegen gibt's Google.
Wir alle drei nicht, deswegen.
Ach, ihr habt gecheatet.
Ja, natürlich.
Aber wo du es gerade ansprichst, Art Spiegelman, das ist ja.
Also, der andere Mauszeichner.
Ja, der mit der Nazi-Maus, beziehungsweise Judenmaus.
Genau.
Das ist ja.
Nazi war doch Donald, oder?
Nein,
er meint die Comic-Reihe, wo die Judenmäuse sind und die Katzen, die Nazis Katzen.
Ja, okay, das muss ich jetzt doch nochmal zusammen googeln.
Also das kann ich ganz kurz erklären. Das ist ein ja doch schon recht berühmte Graphic Novel, könnte man schon fast sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also das ist so eine Geschichte in Deutschland. Alle Comics, die irgendwie Anspruch haben, sind gleich Graphic Novels.
Ja, das ist auch nochmal so ein gesondertes Thema.
Also ich hab ja meinen eigenen Comic-Podcast und da hat mir mein Experte damals erklärt, dass, also mein Comic-Experte, den ich da frage, dass Graphic Novels eigentlich das eigentlich immer dann sind, wenn eine Geschichte in einem Band abgeschlossen wird und ja, es keine fortlaufende Serie ist. Also zum Beispiel Watchmen, das ist ja ein Buch, eine Geschichte und ist dann einfach eine Novel, die dann irgendwie graphic ist, also mit Bildern illustriert wird und Comics halt Sachen sind, die halt fortgeführt werden. Und
also ich denke, bei dem Begriff schwankt aber sehr stark die tatsächliche Verwendung und das Verstandenwerden und vielleicht die theoretische Schärfe.
Ja, also, schon klar.
Ich hätte eine andere Definition.
Aber ja, dass man sich da so ein bisschen was vorstellen kann. Und insofern, ich glaube, Maus ist in mehreren Bänden erschienen, oder?
Ja, also es gibt mittlerweile auch eine Sammelausgabe. Ursprünglich ist es aber, glaube ich, in zwei großen Bänden erschienen, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß aber leider nicht hier genau, über welchen Zeitraum hinweg. Aber auf jeden Fall ist wohl der erste erschienen, war dann auch recht erfolgreich und dann ist noch ein zweiter erschienen. Aber wie gesagt, ich habe die Sammelausgabe gelesen und besitze die Sammelausgabe, da kann ich jetzt eher wenig zu sagen, aber auf jeden Fall mindestens zwei.
Also sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben. Es ist Art Spiegelman erzählt die Geschichte seines Vaters, der Holocaust-Überlebender war und auch in Auschwitz interniert war. Und erzählt er diese Geschichte, indem er jede Gruppe einem Tier zuordnet. Also die Juden sind immer Mäuse, die Deutschen sind Katzen. Also sehr schöne Analogie. Er hat dann auch sehr viel Kritik bekommen, nämlich dass die Polen Schweine sind. Und die Engländer sind Karpfen. Also er hat jedem Land oder auch jeder Gruppe ein Tier zugeordnet, was er halt als passend empfindet.
Er wurde vor allem dann dafür kritisiert, dass er quasi die Nazi-Ideologie mitgemacht hat, also dass er die quasi genutzt hat. So von vielen wurde ihm dann vorgeworfen, dass er das damit unterstützen würde, dass die Nazis die Juden als Mäuse, als Ungeziefer, die von den größeren Raubtieren, den Katzen, platt gemacht werden, bezeichnet. Da hat er sich, glaube ich, vor allem anfangs ja so ein bisschen zur Wehr setzen müssen oder beziehungsweise darunter gelitten, dass ihm das so zum Vorwurf gemacht wurde.
Obwohl er sich eigentlich dann im Endeffekt nur deren Bilder bedient hat und
obwohl es vor allem
in einen anderen Kontext gesetzt hat.
Obwohl das vor allem natürlich einfach eine Übertreibung, eine Überspitzung ist, hier dann grafische genutzt hat. Aber ja, wie das immer so ist mit dem Verstandenwerden von solchen Symbolbildern.
Ja.
Aber innerhalb der Geschichte bietet das generell eigentlich viele Möglichkeiten. Also vor allem auch grafische Möglichkeiten zum Beispiel. Ich habe mich da tatsächlich sogar mit dem Studium befasst.
Mhm.
Wir hatten einen comicaffinen Dozenten, der tatsächlich auch in einem Seminar mal Maus behandelt hat, unter anderem. Und was zum Beispiel sehr schön ist in Maus, ist so diese Verbindung zwischen Wort und Bild. Da kommen natürlich Situationen vor, wo sich dann halt die Familie von dem Vater von Art Spiegelman verkleidet, also oder falsche Pässe besorgt, auf jeden Fall, um irgendwie nicht aufzufliegen, um zu fliehen. Und dann setzen die halt zum Beispiel Masken auf, also in dem Fall, glaube ich, vor allem Schweinemasken, also um halt als normale Polen irgendwie durchzukommen, irgendwo zu fliehen und nicht für Mäuse, also für Juden gehalten werden. Und das ist dann natürlich irgendwie grafisch echt gut möglich, wie du dann irgendwie so die eigentlichen Mäusegesichter siehst und dann haben die eine Schweinemaske auf, was eben symbolisiert, dass sie sich verkleiden. Und irgendwie bei der einen, also bei der Frau von Art Spiegelman, glaube ich, guckt dann zum Beispiel aus dem Kleid noch so ein Mäuseschwanz raus, was dann andeuten soll, dass sie wohl besonders jüdisch aussieht und deswegen es irgendwie schwer war, ihre Identität zu verheimlichen oder sowas. Also einfach die tatsächlichen Geschehnisse mit den Grafiken zu verbinden, gelingt durch diese Tier-Analogie in Maus unglaublich gut.
Ja, und was du halt vorhin angesprochen hast, dass man auch ernstere Themen in Comics oder Webcomics wandeln kann. Und Maus zeigt ja ganz eindeutig, es war der erste, also für mich der erste Comic, wo ich, oder Graphic Novel, wo ich gedacht habe, also erstmal war ich überrascht, dass es einen so intensiven Comic geben kann und dass der auch noch so gut ist und so auch gut Geschichte vermitteln kann.
Ja.
Also der hat mich schon damals, ich glaube, das habe ich in der 10. Klasse mal gelesen, hat mich damals schon sehr beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sollte auch dieser ja, oder das soll immer noch dieses dieser Graphic Novel-Begriff bewirken, dass vielleicht auf lange Sicht hin Comics als etwas Ernsthafteres wahrgenommen werden. Wir hatten das ja eben schon kurz angesprochen, dass Comics in Deutschland immer noch so ein bisschen als als Unterhaltungsliteratur, als Trivialliteratur abgetan werden. Dass sie immer noch so ein kleines Imageproblem haben, dass man sie nicht als ernsthafte Literatur wahrnehmen kann.
Beziehungsweise eben das Bild, das ist ja was für Kinder.
Ja, genau, ja? Genau das halt. Da soll dieser Graphic Novel-Begriff oder die Verwendung, wie sie heute in Deutschland stattfindet, wohl ein bisschen Abhilfe schaffen, dass der Begriff wieder ein bisschen anders besetzt wird oder dass man so ein bisschen trennt, von wegen Comics sind vielleicht die für Kinder und Graphic Novel ist das Zeichen, ab hier wird's erwachsener, ab hier wird's anspruchsvoller, um einfach da eine andere Leserschaft zu erreichen.
Und dann machst du ein komplett anderes Fass auf und sagst Manga, Anime sind natürlich die animierten Geschichten, Manga, weil ja, die scheißen halt drauf und es gibt halt Mangas für Erwachsene, es gibt Mangas für kleine Kinder und
das war ja bei auch. Das war ja bei Animes so am Anfang, als sie auf Vox ausgestrahlt wurden und dann haben die Programmchefs gedacht, hier Zeichentrick, das ist was für Kinder und diese Animes waren halt überhaupt nicht für Kinder.
Ja,
Die Eltern sind dann verschockt erstarrt, als sie dann gesehen haben, was ihre Kinder da für Sachen anschauen.
Das hat teilweise richtig lustige Blüten getrieben, wie zum Beispiel, dass ich, als ich dann eben alt genug war und in die Videothek durfte, Videothek, das war so früher so Läden, Netflix zum Reingehen.
Ist schön beschrieben.
Und in so ziemlich jeder Videothek gab es dann eben so einen Raum, da war dann nochmal so ein extra Vorhang davor, wo dann halt die P18-Titel drin waren und ich weiß nicht mehr, was für einen Film ich gesucht habe. Ich glaube, es war irgendein Horror-Splatter irgendwas gewesen. Jedenfalls komme ich da so rein und es steht halt Pokémon der Film drin. Weil das war ja irgendwie dieses komische Anime-Zeug und das ist ja alles irgendwie nicht so koscher und das ist jetzt nichts für Kinder. Das war lustig. Ich habe jetzt gerade vorhin, wo du Stan Lee und Spider-Man erwähnt hast, wollte ich fast so sagen, ja, das war mein erstes Comic und das war eigentlich so das, wie ich Comics kennengelernt habe. Bin aber jetzt gerade drauf gekommen, dass es gar nicht stimmt. Weil ich nämlich mit der wohl laut Guinness-Buch der Rekorde längsten Fortsetzungs-Comic-Buch-Reihe überhaupt quasi für Comics und solches gezeichnetes Zeug quasi sozialisiert worden bin, nämlich durch meinen Vater. Das sind nämlich die Abrafaxe.
Ah, okay.
Das ist natürlich jetzt wieder so ein Ostding, ne? Da gab es nämlich es ist eine Comic-Zeitschrift gewesen, die nannte sich Mosaik. Die vorher mit den Dicke Ducks losging, gezeichnet von Hannes Hegen, und später dann von Lothar Träger und Lona Rietschel, mit denen Abrafaxe fortgesetzt worden ist. Und das ist wohl, wie gesagt, laut Guinness Buch der Rekorde die längste Fortsetzungs-Comic-Buchreihe. Oder
das hätte ich auch nicht gewusst.
Ja, Wiki ist toll.
Also meine Eltern haben ja auch für einen guten Comic-Grundstand bei mir gesorgt in meinem Kinderzimmer. Okay. Da war es aber die Asterix-Sammlung meines Vaters. Also mir ist neulich aufgefallen, dass ich in meiner Kindheit unheimlich viele franco-belgische Comics gelesen habe. Also Tim und Struppi, Lucky Luke, Asterix und Obelix. Durch die quasi an Comics herangeführt wurde.
Und also ich glaube, so in etwa hat das bei mir aber auch angefangen, vor allem mit den franco-belgischen Comics, wie du sagtest. Also Asterix, Tim und Struppi waren sicherlich so die Anfänge. Aber was tatsächlich irgendwie die erste Geschichte war, ob es ein Mickey-Maus-Heft war oder ähnliches, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, glaube ich.
Ja klar, das lustige Taschenbuch. Aber was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass Comics einen schlechten Stand in Deutschland haben, ich glaube, das ist am Verschwinden. Ich glaube, das ist nicht mehr wirklich so, weil auch durch den Aufstieg der Nerds, wenn man so bezeichnen kann, dass die Nerds jetzt in Führungspositionen oder an wichtigen Schaltstellen der Welt sitzen.
Das würde ich vielleicht an der Stelle vielleicht nicht mehr unbedingt sagen. Es ist halt einfach der Generationenwechsel, der quasi stattfindet, dass jetzt die Leute, die früher irgendwie Asterix-Comics oder lustige Taschenbücher gelesen haben, die sind halt jetzt mittlerweile selber Eltern. Beziehungsweise teilweise sogar schon, wenn sie zeitig dran gewesen sind, Großeltern. Und von daher, ja, für die hat es halt einfach schon immer zur Popkultur dazu gehört. Und ja, und da ist es halt jetzt nicht mehr unbedingt was Schlimmes. Es gehört halt irgendwie, ja, es gehört, finde ich, schon zur Popkultur dazu.
Also man muss es vielleicht so ein bisschen einfach in Relationen sehen, wie das, wenn wir zum Beispiel so den franco-belgischen Raum nehmen und gegenüberhalten dem deutschen Raum, wie Comics in dem einen Land wahrgenommen werden wie in dem anderen. Wenn man sich das anguckt, ist es schon noch immer noch ein großer Unterschied mit der Wahrnehmung von Comics. Ich habe auch persönlich den Eindruck, dass es besser wird. Aber ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Vorurteile sind schon schwierig wegzukriegen. Sonst würde man, denke ich, auch so Kunstbegriffe wie Graphic Novel nicht benutzen, um dem irgendwie marketingmäßig ein besseres Image zu verleihen. Also wie gesagt, ich denke auch, es wird besser, auch weil zum Beispiel ja einfach mittlerweile irgendwie so ein bisschen Generationenumdenken stattfindet. Aber wie gesagt, ich denke, es geht noch viel, viel mehr. Hoffentlich.
Ja gut, ich meine, bei Medien, die man als solches eben sehr, sehr mag, geht sowieso immer mehr. Also, das ist halt
ja,
so.
Ja, aber noch viel, viel mehr.
Ja, es ist halt auch, was so ein bisschen eine andere Kunstform ist, aber die ich halt auch immer noch gerne beobachte, mit der ich da auch irgendwie ein bisschen groß geworden ist, halt so die ganze Graffiti-Szene, wo es halt auch unglaublich gute Artists gibt. Und ja, das ist halt jetzt nicht mehr Graffiti, weil Graffiti war ja irgendwie 80er, 90er, jetzt heißt das ja Street Art. Genau. Und im
Image
Endeffekt.
Graphic Novel.
Ja, genau, das, im Endeffekt machen die immer noch dasselbe. Und wobei ich es, also davon mal ab, es gibt verdammt geile Street Artists, die einfach mal verdammt cooles Zeug machen, was wirklich, okay, da muss man vielleicht sagen, bei Street Art ist es vielleicht sogar so, dass da mehr ein Konzept dahinter steht. Als bei Graffiti, wo du halt einfach, ja, mach deinen Namen irgendwie groß und bunt und packen irgendwo an der Wand.
Also vielleicht zu diesem, weil wir auch gerade da waren, zu diesem Graphic Novel Begriff nochmal ein paar Sätze von mir. Ich, also in der Comic-Szene oder von mir aus in der Webcomic-Szene ist immer so ein bisschen Unmut zu hören über diesen Graphic Novel Begriff. Es gibt auch ab und zu mal Künstler, die sich quasi so ein bisschen davon distanzieren, also die das unnötig finden, irgendwelche Comics, die anspruchsvoll sein sollen, als Graphic Novel zu betiteln. Einfach das mal so dahingestellt. Ich persönlich finde das eigentlich nicht das Problem, dass man irgendwie dem Kind mal einen Namen gibt, damit vielleicht andere Menschen mal auf Comics aufmerksam werden. Ich finde es nur so ein bisschen schade, dass dieser Begriff Graphic Novel häufig dazu verwendet wird, dass irgendwie bestimmte Werke so eine Art elitären Touch kriegen. Yeah. Also dass der häufig nicht zur Unterscheidung benutzt wird oder irgendwie zur besseren Hilfe, sondern zur Abgrenzung von anderen Werken.
Ja, einfach um sich da selber so seine eigene kleine Elite zu basteln.
Genau.
Und um sich halt vom Rest abzugrenzen und man ist halt was Besseres, man macht halt keine Comics und man macht halt Graphic Novels und
ja also vor allem halt, um andere Werke eben auch damit ja so irgendwie in Schatten zu stellen oder sich selber hervorzuheben, ja, klein zu reden. Ja, das finde ich halt so schade, dass diese Entscheidung, was eine Graphic Novel ist und was nicht, ist zum Teil schon willkürlich. Also es gibt zwar ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Normen, die angeblich eine Graphic Novel haben muss. Also das Format zum Beispiel wird immer wieder angeführt, dass es halt nicht dieses Albumformat ist, also dieses ganz große, aber auch nicht dieses dünne Heftchenformat, sondern so eine Art Buch angenähertes Format. Oder dass zum Beispiel die Zeichnung häufig, wie soll man das geschickt sagen, etwas vereinfacht sind und dafür die Geschichte und die Dialoge im Vordergrund stehen und dass sie meistens dicker ist als irgendwie so ein Album mit 48 bis 54 Seiten und so weiter und so weiter. Also es gibt so ein paar angebliche Normen, aber teilweise ist die Entscheidung, was denn eine Graphic Novel ist und was nicht, schon willkürlich. Und da finde ich es eigentlich doch schon ein bisschen schade, dass durch diesen Begriff dann so ein bisschen auch die Vielfalt verloren geht. Also wie wir gerade eben auch schon sagten, es gibt anspruchsvolle Comics, es gibt anspruchsvolle Mangas. Eigentlich sollte man das nicht nach der Gattung oder nach der Seitenzahl oder nach, ob es jetzt ein Album ist oder ein Buchformat entscheiden, sondern eigentlich sollte man sich die Dinger jeweils anschauen und nach anderen Kriterien bemessen. Das ist vielleicht so mein persönliches Problem am Graphic Novel Begriff. Gegen die Namensgebung oder dass man durch einen anderen Marketingbegriff versucht, einen positiven Effekt zu erzielen, das finde ich noch mal gar nicht so schlimm. Es geht mehr so um die ja, um die Behandlung von diesem Begriff, ja, oder das, was manche damit tun.
Ja, das ist halt das Typische so, ja, ich mache halt keine Comics, ich mache Graphic Novels. Ja, das ist, wie gesagt, das gibt's halt überall. Das heißt jetzt, ich habe das halt relativ aktiv zum Beispiel bei den Fotografen mitbekommen. Da gab's halt irgendwie mal so einen Trend, da warst du halt überhaupt nichts mehr, wenn du eine digitale benutzt hast. Und du musstest halt unbedingt analog fotografieren. Dann kam halt so, sag ich mal, diese ganze Hipsterwelle, die dann halt alle irgendwelche Polaroid-Kameras und analogen Knipskisten da in der Hand hatten. Und dann hatte diese Quasi-Elite nicht mehr unbedingt ihre Abgrenzung, die sie ja gerne haben wollte. Und was mich aber auch, glaube ich, so ein bisschen zum nächsten Punkt sogar bringt. Weil ich sehe das ja bei den Sachen, die du machst, dass du sehr, sehr viel noch analog arbeitest.
Klingt fast so ein bisschen wie ein, ach Gottchen, wie süß, ihr arbeitet
noch analog. Ganz im Gegenteil. ich bin halt Grafiker und mittlerweile zum Creative Director aufgestiegen. Arbeite eigentlich, was heißt Zeit meines Lebens, aber halt schon die meiste Zeit, die ich halt irgendwas mache, digital, und ich liebe meinen Control oder Command Z. Ich kann analog nicht. Überhaupt nicht.
Also zunächst mal arbeite ich für den Webcomic mittlerweile auch komplett digital.
Okay.
Gott, die Illusion wurde zerstört.
Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Und das hat sich auch geändert. Das habe ich aber mit diesem besagten Webcomic Relaunch so angelegt, dass ich diesen Webcomic jetzt tatsächlich komplett am Rechner mache. Wobei, ich habe die Sprechblase, obwohl, die habe ich auch am Rechner gemacht. Na gut, komplett digital. Und zwar aus Zeitgründen und auch aus Gründen, dass alles gut ineinander überläuft. Denn alleine bei so Vorgängen wie dem Scannen braucht man teilweise echt Ewigkeiten. Mhm. Also es ist ja nicht nur das Scannen, es ist das Scannen an sich, es ist das Nachbearbeiten, das auf eine richtige Größe zuschneiden, etc., etc., etc. Allein dabei verliert man viel Zeit. Und so kann ich mittlerweile von einem Arbeitsschritt in den nächsten. Funktioniert aber auch erst, seitdem ich ein Grafiktablett habe, was damit klarkommt.
Kurz, um da mal einzuhaken, was hast du?
Ich habe ein Cintiq 13 HD, also das kleine Grafiktablett, was quasi ein Bildschirm ist, auf dem man direkt drauf zeichnet.
Mhm. Aber schon was Professionelleres.
Ja, das ist schon cool, das Ding.
Das ist zwar von den Cintiq Grafiktabletten noch das kleinste.
Das ist, glaube ich, das kleinste, aber ganz ehrlich, ich habe irgendwann meine Freundin, die so ein Ding hat, das 24 Zoll ausprobiert. Das artet ja an Sport aus.
Ja, das geht mir halt ähnlich. Also ich habe nicht so das Problem mit kleinen Bildschirmen, und ich mache, wie gesagt, eben auch nicht alles digital. Von daher reicht mir das persönlich erstmal. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Und das Große ist halt direkt quasi ein eigener Schreibtisch. Das ist ja dann irgendwie auch nochmal so ein Problem, wo stelle ich das Ding überhaupt hin? Mhm. So groß und schön es ja auch ist. Und sowas wie mitnehmen geht schon mal fast gar nicht und so. Aber das nur zur Technik. Ich mache aber, also ich habe auch schon einen abendfüllenden Comic rausgebracht, 2013, Wohlstand. Bringe jetzt Graphic auch Novel. Ich sag mal franco-belgische Graphic Novel oder Graphic Novel im Albumformat. Mir egal, nennt es Hüpfli-Tüpfli, es ist toll. Das habe ich komplett analog gezeichnet. Oder traditionell. Analog klingt irgendwie immer etwas merkwürdig für Comics, finde ich. Und im Moment arbeite ich auch wieder an was Längerem. Das wird wohl so, Herbst 2015 fertig sein. Auch das wird wieder komplett traditionell sein. Also ich habe schon immer den Kontakt mit den traditionellen Medien. Also da arbeite ich mit Aquarellfarben und mit klassischer Tusche. Also ihr wisst schon, wo ihr so eine Feder ins Tuschefass steckt, die sich dann mit Tusche vollsaugt, und dann postet die Linien nach, die ihr mit Bleistift gezeichnet habt. Und danach wird das halt mit Aquarell koloriert. Also das ist mir persönlich eigentlich auch die allerliebste Technik, aber es ist nicht die allerschnellste Technik. Deswegen ich mich halt für den Webcomic dafür entschieden habe, das doch etwas schneller und etwas flüssiger zu machen. Der Webcomic ist ja auch nicht voll koloriert.
Wobei ich da ja sagen muss, weil du jetzt sagst, so, ja, man steckt halt irgendwie eine Feder in Tuschefass und die muss ich dann vollsaugen und bla. Ich muss ja zugeben, ich liebe Papier in allen seinen Ausprägungen, vor allem dann halt wirklich richtig schöne Papiere, die ihre eigene Struktur mitbringen und die halt ein bisschen dicker sind und die man, also dieses Haptische einfach dabei. Ah, das liebe ich. Das
ich
ist
auch.
einfach toll.
Ich auch. Das fehlt mir auch immer alles so ein bisschen bei der digitalen Arbeit, also auch irgendwie, dass man verschiedene Farbtöne hat und dass die in jedem Licht ein bisschen anders erscheinen. Und dieses ganze haptische Zeug, was du sagst, das fehlt mir bei der kompletten digitalen Arbeit sehr. Plus die Tatsache, dass du halt keine Originale produzierst. Also so keine richtigen Originale, sondern nur Dateien. Und das ist irgendwie so wenig griffig.
Ich habe, glaube ich, mal irgendwie bei einem Kaffee, in einem Kaffee habe ich einen Kaffee getrunken und habe dann wirklich für den Kaffee noch 5 € Trinkgeld gegeben, einfach aus dem Grund, weil die Karten aus handgeschöpftem Papier hatten und ich das so geil fand. Die Bedienung hat mich schon ein bisschen komisch dabei angeguckt.
Ich sagen hatte, können, ist für das handgeschöpft.
Ich hatte dann noch eine Freundin von mir dabei gehabt, die halt selber auch Illustratorin ist und die meine so, hast du die Karte gesehen? Ich so, ja. Das ist Handgeschäftspapier. Ja. Oh, ist das geil. Also das war schon ziemlich niedlich und da musste ich dann einfach für Trinkgeld geben, weil ich das halt so schön fand, weil das findest du halt wirklich so nicht.
Nee, das kann ich nachvollziehen. Also das geht mir tatsächlich ähnlich und deswegen möchte ich ungern auf irgendwie das Traditionelle komplett verzichten. Also ich denke auch, dass es bei Kunst jetzt nicht so das Problem mit dem Fortschritt ist, denn Kunst ist irgendwie immer was gefällt. Also es gibt so andere Sachen, wo ich es tatsächlich sinnvoller finde, sich technisch nicht zurückzubleiben, sondern vorzuschreiten. Aber Kunst soll halt immer gefallen. Also ob man das jetzt irgendwie noch mit steinzeitlichen Methoden seine Kunst produziert oder mit ganz modernen Methoden, sollte eigentlich der Kunst nicht unbedingt einen Abbruch tun.
Nee, das ist
wobei halt das digitale Arbeiten auch so schon bestimmte Vorteile bietet. Also wie du zum Beispiel schon kurz angesprochen hast, diese berühmte Rückgängig-Funktion, die ist natürlich extrem praktisch. Und die auch wenn ich digital arbeite, benutze ich diese Funktion zur Genüge. Und das sind dann auch teilweise Wege, wodurch du dich einfach so ein bisschen verbessern kannst. Oder generell die Korrekturfunktionen sind viel ausgeweiteter. Du kannst zum Beispiel irgendwie eine Skizze machen und dir dann denken so, hey, dieser Teil meiner Skizze ist aber blöderweise ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein. Wenn du jetzt nicht digital arbeitest, müsstest du wahrscheinlich ausradieren und irgendwie den Teil der Skizze nochmal neu machen. Am Computer kannst du ihn einfach kleiner skalieren. Und that's it. Und oder, so kannst du natürlich, ja.
Ja, oder die Möglichkeit, du hast jetzt zum Beispiel die Skizze, hast jetzt quasi deine Linien schon nachgemalt mit Tusche, und sagst dann, ja, scheiße, ich würde jetzt ganz gerne mal anfangen, mit der Koloration rumzuspielen und wie wirkt denn das jetzt, wenn ich das mal rosa mache oder orange oder halt in einem Blauton? Und ja, in Photoshop drehe ich da halt einfach an ein paar Reglern. Im Endeffekt, oder mal halt einfach mal drüber und guck, okay, nee, gefällt mir nicht, weg. Und so müsstest du halt da ja quasi wieder von neuem anfangen und wieder neu abpausen von deiner Skizze und dann.
Zum Beispiel. Wobei ich kenne das Problem ja dann auch, als jemand, der viel traditionell arbeitet. Also bei mir ist es durchaus auch so, wenn ich traditionell arbeite und mir nicht von Anfang an sicher bin, was für Farben ich einsetze. Das kommt natürlich vor. Ich habe meistens eine relativ genaue Vorstellung davon, wie ich kolorieren möchte. Also was für Farben ich wo einsetze und wie ich am besten vorgehe. Also so Sachen wie von Hintergrund zu Vordergrund und so weiter. Also meistens habe ich eine recht genaue Vorstellung. Aber wenn ich die mal nicht habe, dann bin ich auch nicht so dämlich und fange direkt an und hoffe, dass was draus wird. Sondern mache meistens eine ganz, ganz kleine Version von dem, was es zu kolorieren gibt. Irgendwie mit Bleistift oder sonst was. Und teste das dann da erstmal, eventuell auch mit anderen Farben, also eventuell mit ein paar Buntstiften oder sowas, einfach wie das denn funktioniert. Und bei ganz komplexen Bildern, also bei wichtigen Bildern, zum Beispiel irgendwie einem Cover oder sowas, teste ich auch tatsächlich am Rechner. Also scanne die Skizze oder was auch immer ich schon habe ein und färbe dann da erstmal mit dem Computer ein und spiele so lange rum, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir gefällt. Und dann fange ich erst an, tatsächlich das endgültige Werk zu erstellen. Also wenn man da ein bisschen, ist natürlich aufwendiger, als wenn man das direkt am Computer macht. und hat vielleicht auch nicht mehr so viele Möglichkeiten zum Feintuning, aber zumindest muss man da jetzt nicht so ganz ganz ohne Idee rangehen und ärgert sich vielleicht hinterher, dass man irgendwas verhunzt hat.
Ja, Punkt. Kann ich eigentlich nichts hinzu. Wie gesagt, ich bin da mit dem, was ich mache, da wirklich irgendwie komplett in diese digitale Revolution reingeritten und ich kenne es halt nicht anders. Ich bewundere Leute, die das können. Unglaublich, ja.
Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich persönlich so ein bisschen vermisse bei digitalen, vor allem bei digitalen Kolorationen, ist so, dass es halt, auch da kommt es natürlich drauf an, wie man koloriert, aber dass es häufig sehr, sehr glatt, sehr perfekt wirkt. Und ich mag sehr gerne an, gerade an Aquarellkolorationen, dass man so die Struktur des Hintergrundes oder Ähnliches sieht oder dass man irgendwie, ja, das halt die Farbe an bestimmten Teilen, weil man sie zweimal aufgetragen hat für einen Schatten oder so, anders wirkt, als ihr das normal tut, also dieses, ja.
Du siehst halt nicht. zum Beispiel beim Aquarell, dass du teilweise irgendwo zwischendrin mal einen Pinsel abgesetzt hast, neu angesetzt hast. Und dann hast du halt solche leichten Farbvariationen drin. Und ja, das ist halt auch das, was ich eben bei dem ganzen analogen Kram so toll finde. Klar, es gibt Leute, die das auch digital relativ gut simulieren können.
Ja, auf jeden Fall, deswegen sagte ich das auch gerade. Aber
das ist halt dann ist es halt auch schon wieder richtig mit Aufwand verbunden, das dann halt wieder simulieren zu wollen und dann ja machst du halt auch nicht immer einfach so und schnell und.
Also was man wohl in sehr vielen Comics, ich wage auch fast zu sagen Webcomics, auch wenn es da natürlich viele verschiedene Arten gibt, seine Sachen zu kolorieren, ist dieses Cell-Shading, also dieses eher Zeichentrick-Filmartige, also dass du halt die Flächen mit dem Computer einfärbst, alle einfarbig und dann eventuell zum Schluss nochmal mit ein paar Schatten rüber gehst. Mhm. Also dass, wie gesagt, alles so ein bisschen wirkt wie im Zeichentrick-Film. Also das mache ich durchaus für bestimmte Sachen auch, aber eigentlich vom künstlerischen Anspruch her finde ich es eigentlich nicht so schön. Es ist mir persönlich einfach zu glatt. Also ich das gucke ich dann halt nicht an und finde es schön. Dafür gucke ich dann Aquarellkolorationen an. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, was mich am kompletten digitalen Arbeiten auch immer noch stört, dass ich da noch keinen richtigen Weg gefunden habe, der für mich irgendwie echt nach Farbe und echt nach Koloration aussieht und der mir gefällt.
Ich habe ja damals TM, ich glaube bei Mad Cow Comics, die haben da teilweise immer mal so ein paar Auszüge einzelner Zeichnungen. Also sie hatten meistens Schwarz-Weiß-Tusche-Zeichnungen gehabt. Und haben dann so einzelne Bilder quasi am Computer nachkoloriert und so mit irgendwelchen Gradienten, also so Farbübergängen und so ein Zeug. Und dann hatten die da noch, weiß ich nicht, mit Photoshop da irgendwelche Lensflare-Effekte und so ein Zeug drüber gemacht. Beim ersten Hingucken war es halt irgendwie nett und mal was anderes, aber ja, das hat sich halt auch relativ schnell totgelaufen. Also das war dann wirklich so die Zeit, wo dann Photoshop quasi da so in der Richtung auch ein bisschen hochgekommen ist.
Ich denke, generell ist, wie ich gerade schon mal sagte, beim Zeichnen oder beim Comiczeichnen oder wie Comics auf jemanden wirken, nicht nur wichtig, wie technisch perfekt die sind. Also mit dem Computer können sie natürlich fast annähernd technisch perfekt werden, aber irgendwie ist so eine gewisse Ausstrahlung immer noch wichtig. Mhm. So fast wie bei der Partnersuche. Mhm. Und das vermisse ich halt wenn es allzu digital wird.
Ja, wenn es halt einfach, oder beziehungsweise wenn es zu sauber ist, es verliert halt einfach an Charakter.
Ja, genau. Mhm. Ja, irgendwie verliert es an Kraft, an Energie und das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich auf das traditionelle Kolorieren zumindest nie komplett verzichten würde. Ich weiß, es hat Nachteile, oder beziehungsweise es hat, man kann bestimmte Vorteile, die das digitale Arbeiten hätte, nicht nutzen. Mhm. Aber ja gut, dafür hat es auch einfach einen unschlagbaren Charme.
Das auf jeden Fall.
Du hast gesagt, du arbeitest gerade an einem Comic. Kannst du da schon was drüber erzählen?
Ja, also das wird vielleicht wirklich tatsächlich eher eine Graphic Novel als mein Comic-Album zuvor. Das wird No Borders heißen. Wird 160 vollfarbige, aquarell kolorierte Seiten beinhalten.
Kann man das schon vorbestellen?
Nein, noch nicht. Bin gerade im Moment noch so am Rechnen, wann ich denn tatsächlich damit fertig werde. Also wie gesagt, ich schätze mal, das wird sowas wie Herbst 2015. Also ein bisschen was muss ich noch tun. Aber ich kann schon mal sagen, dass es vom Thema her etwas wird, was mit Überwachung zu tun hat, also mit dem riesigen Themenkomplex NSA, den Enthüllungen von Snowden, also diesem ganzen, wir werden überwacht und was ziehen wir daraus für Konsequenzen oder wie ist das überhaupt alles mit Datenschutz, mit Netzneutralität, mit dem Internet. Und wie gesagt, das wird auf der einen Seite, wie man dann wohl schon hört, was Anspruchsvolles, also irgendwas, was mal wieder ein sozialkritisches, gesellschaftliches Thema behandelt. Aber auf der anderen Seite kann ich halt durch das Thema Internet da viele Anspielungen auf die Nerdkultur und Popkultur mit reinbringen. Also sowohl irgendwie, keine Ahnung, kleine Anspielungen irgendwo in der rechten Ecke in Panels, als auch so in den Geschichtenteilen irgendwelche Anspielungen.
Wobei du das ja eigentlich immer schon so ein bisschen als Unterton dabei hast, also sei es jetzt eben bei Wohlstand, wobei das ja noch ein bisschen in eine andere Richtung ging, oder jetzt auch bei Ich putz hier nur, ne? Das spielt halt immer irgendwo eine Rolle.
Ja, der Unterschied ist auch diesmal an diesem Werk, dass ich da quasi mehr als Zeichner arbeite, denn dafür habe ich mich mit meinem geschätzten Ehemann Michael Bark zusammengetan, der große Teile der Story geschrieben hat. Also in Grundzügen haben wir die Story schon zusammengeschrieben und Teile der Dialoge habe auch ich entwickelt, aber wie gesagt, da habe ich mir ein wenig Hilfe geholt. Also das geht jetzt nicht mehr allein auf mich zurück, die Entwicklung dieser Geschichte. Also wir machen den zusammen, quasi er als Autor und ich als Zeichnerin. Dadurch konnte die Geschichte auch wesentlich komplexer werden als Wohlstand. Also nicht nur, weil sie mehr Platz hat, sondern weil ich eben diesen ganzen erzählerischen Part nicht alleine tragen musste, so wie ich das noch in Wohlstand übernehmen musste. Durfte. Ja. Konnte.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gesagt, setz mich schon mal auf irgendeine Liste, will ich im Zweifelsfall haben.
Ja, gerne. Ja. Also wird auch wieder bei meinem letzten Verlag erscheinen, bei Epsilon. Wie gesagt, so ich schätze sowas wie Herbst 2015. Ich konnte das Thema, dieses sehr schwierige Thema da angemessen wiedergeben. Wir werden sehen.
Es hat mich auch vorhin ein bisschen verwundert, dass du erzählt hast, dass jemand kritisiert hat, dass du zu viele Comics mit einer Message machst, denn du machst ja nur solche Sachen. Also, dass da jemand verwundert ist, dass das bei dir auftaucht. Der hat dich anscheinend noch nicht lange gelesen.
Ja, ich weiß es nicht. Eventuell war das auch einfach ein Statement, was auf Webcomics bezogen war. Wie ich eben schon sagte, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass vielleicht manche einfach das Internet für etwas benutzen will, um sich zu erheitern, zu unterhalten und nicht für nachdenken.
Ja gut.
Keine Ahnung. Also ich lasse da durchaus auch mit mir diskutieren. Aber ich persönlich sehe das nicht unbedingt so, dass also für mich sind Webcomics nach allen Richtungen offen. Also sie müssen meiner Meinung nach nicht entweder nur vier Bilder enthalten oder sie müssen auch nicht episch lang sein. Also sie müssen keine besonderen Kriterien erfüllen, außer dass sie halt im Internet sind, meiner Meinung nach. Also sie müssen sich in keine Richtung irgendwie begrenzen, finde ich. Und ja, eventuell sehen das bestimmte Leute etwas anders, dass sie zum Beispiel bei Webcomics eine andere thematische Erwartung haben. Also ich will da durchaus nicht sagen, dass meine Einschätzung die richtige ist, aber für mich sind Webcomics genauso wenig in irgendeine Richtung beschränkt wie Printcomics.
Ja gut, sehe ich jetzt prinzipiell genauso, weil ich meine, gut, wenn die Leute jetzt halt wirklich bloß dumm lachen wollen, ja, dann sollen sie halt irgendwie auf, weiß ich nicht.
Nein, Gag
oder Honox gehen, irgend solche Seiten und ja, dann.
Nein, Gag ist ja auch so ein Thema so für Künstler.
Ja.
Gibt viele Künstler, die darunter leiden, dass deren gestohlene Bilder
häufig natürlich.
Nein-Gag auftauchen und das ist die da halt gar nichts von haben.
Generell so.
Ja.
Ich meine, gerade der Ralf Rute zum Beispiel, der wird ja da sehr häufig zitiert. Also, der taucht halt da doch immer wieder mal auf und wobei, selbst da es mittlerweile an der ganzen Community eine Änderung gibt, dass dann halt prinzipiell immer so als erster oder zweiter Kommentar drunter steht, also bei mehr bekannten Leuten, zumindestens so, ja, übrigens, das ist der und der, ihr habt jetzt schon irgendwie das Copyright und was der Teufel nicht noch was rausgeschnitten, habt euch die Arbeit gemacht, aber hey, das ist der und der, den findet ihr dort und dort und übrigens, die englischen Comics gibt's da.
Es gibt leider auch so krasse Sonderfälle, wie das irgendwie das Also ich habe es auch schon mal gesehen, dass ein Wasserzeichen von dem richtigen Künstler gelöscht wurde, also irgendwie überschrieben wurde und dann ein eigenes Wasserzeichen hinzugefügt wurde. Das fand ich auch toll. Also wir haben es mal, wir haben es geklaut und mal unser eigenes Wasserzeichen damit versehen. Das ist fast noch reißender irgendwie.
Das ist, muss ich ehrlich sagen, mittlerweile sogar auf vielen Seiten gang. Da ja viele Seiten irgendwie ihr eigenes großes, dickes, fettes Wasserzeichen irgendwo hinpressen. Natürlich prinzipiell gerne dort, wo normale Künstler ihre eigenen Wasserzeichen hinpacken. Und geht halt überhaupt nicht. Ja, wobei, wie gesagt, die Community ist reagiert halt mittlerweile darauf. Nee, ist nicht von euch, ist von dem und dem. Da geht's lang und da siehst du das Zeug von denen.
Das ist ja auch gut.
Finde ich prinzipiell gut. Ja, natürlich Zeug klauen oder eigenem Namen einfach rausgeben. Ja, geht halt überhaupt nicht.
Wären wir irgendwie mal wieder so ein bisschen beim Thema von eben, von wegen dem Internet als rechtsfreier Raum und wie man damit am besten umgeht. Und das ist wirklich schwierig.
Ich glaube, dass da schlägt auch was um. Also ich bin oft auf Imgur unterwegs, also diese Bilderplattform, die so ein bisschen von Reddit benutzt wird. Und dort ist es immer, du hast es eigentlich schon zum guten Ton, dass man immer die Quelle angibt. Und da ist auch immer, wenn es nicht angegeben wird, dann sind die ersten 10 Kommentare, wo sind die Quelle? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, jetzt so im Sinne von, wir müssen uns gegen die, sagen wir mal, Content-Mafia verbünden, dass sich die Leser und die Autoren so in einer Leidensgemeinschaft befinden und so zusammenhalten und dass auch die Leser dafür sorgen, dass der Content nicht geklaut wird, weil das machen ja auch mittlerweile große Seiten. Also ich habe von diesem Fall gelesen, dass der Enno Lenze, das ist irgendwie so ein freier Kameramann, und da war mit so einem FDP-Fuzzi im Irak und hat da ein Video von dem gemacht und dann hat Spiegel das Video einfach, also die Spiegel Online-Seite, das Video einfach geklaut, sein Wasserzeichen rausgemacht und das eigene Spiegel Online-Wasserzeichen reingetan.
Moment. Moment, es wurde noch besser.
Ja, und er hat danach
gefragt. Spiegel Online wollte dann das Material noch verkaufen.
Ja, er hat danach gefragt, kann ich denn dieses Video irgendwo kaufen? Und Spiegel Online, klar, für 10.000 Euro kriegen Sie die Rechte an diesem Video. Also Spiegel Online wollte ihm seine eigenen Rechte verkaufen.
Mhm. Das 10.000 Euro.
War sehr lustig. Ja, also das macht nicht nur die Leute von 9gag.
Ja gut, ich meine, bei 9gag ist es halt, finde ich, schon noch ein bisschen was anderes, wenn das dann eben in Webportal mit einer Zeitung im Hintergrund, die sich ja selber einen journalistischen Anstrich geben macht. Also das ist dann, sag ich mal, schon noch eine andere Ebene, als wenn es jetzt halt...
Das ist alles, denke ich, ein bisschen, teilweise ziemlich krumme Touren. Aber ich denke, das zeigt generell, dass so das Problembewusstsein auch nicht richtig da ist.
Also ich frage mich halt ehrlich, sag ich mal, jetzt für den privaten Menschen, der das halt irgendwie bei 9gag da irgendwie ein Wasserzeichen überschreibt und dann sein eigenes hinmacht und so, hey, guck mal, hab ich gemacht. Also was hast du davon? Weil, ich meine, du hast das nicht selber gemacht. Du weißt die ganze Zeit, du hast das nicht selber gemacht. Du hast irgendwo ein Bild gepostet, was Leute geil finden, und es ist nicht von dir.
Aber die anderen wissen es vielleicht nicht. Sich mit fremden Federn schmücken und so, das sagt man ja nicht unbedingt. Also ich will da auch jetzt nicht allen unbedingt was Böses unterstellen, die vielleicht sowas teilen. Also ich mache da selber auch immer Leute drauf aufmerksam, von denen ich weiß, dass sie das nicht böse meinen oder dass sie eventuell gar nicht wissen, was sie tun. Also wenn man halt sowas auch verbreitet, trägt man ja irgendwie zumindest auch einen kleinen Teil dazu bei. Aber vielen fehlt einfach wohl auch so diese ganze Denkweise, dass da irgendwas laufen könnte, was nicht gut ist. Ich meine, wie schnell hat man sowas bei 9gag oder bei sonst welchen Seiten geteilt? Und wie schwierig kann man tatsächlich teilweise auch nachprüfen, wo das überhaupt herkommt?
Ja gut, die andere Seite ist halt, wir haben da wahrscheinlich auch in der Richtung ein komplett anderes Bewusstsein, dass ich halt einfach hergehe und sage, ey, ich habe was total Geiles, total Cooles gefunden, hey, und wenn ihr da noch mehr wollt, geht dahin, weil da gibt's da eben noch mehr davon und ich würde sowas, kommt mir irgendwie überhaupt nicht in den Sinn, da zu sagen, hey, das ist von mir.
Ja, wie gesagt, ich denke, da könnte auch noch so ein bisschen mehr in Richtung Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ansonsten ist es halt schwierig. Also dieses große Thema geklauter Inhalt im Internet, der dann irgendwie verbreitet wird, sodass man teilweise als Künstler selber nicht mehr weiß, wo irgendwas landet. Irgendeine Karikatur von mir ist wohl auch mal auf 9gag gelandet. Ich habe es bis heute nicht gefunden, aber offensichtlich war sie da oder ist immer noch da. Es teilweise noch nicht mal als Künstler, was da überhaupt passiert. Also
ich glaube, die hatte ich sogar gesehen und ich glaube, es ist ein Kommentar von mir drunter. Übrigens ja, findest du da.
Ja, schön, ja. Cool. Dann weißt du schon mal mehr als ich. Ich jedenfalls nicht. Das ist ja halt auch irgendwie so ein Problem an der Sache, dass du nicht unbedingt kontrollieren kannst, wo das landet. Oder dass bei manchen Sachen vielleicht auch die Gefahr besteht, dass irgendwie mit Sachen, die du gemacht hast, vielleicht was, was weiß ich, propagiert wird, was du gar nicht wolltest oder was du dann gar nicht mehr beherrschen kannst. Also ab und zu, je nachdem, was man zeichnet oder was man ins Internet stellt oder was man sonst wie produziert, und je nachdem, wie das eingebunden wird, es ist ja zum Beispiel auch leicht, sowas wie Sprechblasentexte zu verändern oder sowas mit Bildbearbeitungsprogrammen. Ja, teilweise weißt du gar nicht, was so richtig mit deinen Sachen passiert, also was damit angestellt wird. Das ist sicherlich noch ein Problem, was überhaupt zu diesem Akt des Clowns hinzukommt.
Ja klar, ich meine, ja, eine Sprechblase ist halt schnell geändert und damit hast du quasi sehr, sehr einfach einen Kontext von dem Bild komplett und sehr, sehr einfach und schnell verändert.
Genau.
Ja.
Nicht immer zum Besseren.
Und vor allem.
Wenn man das mal so vorsichtig sagen darf.
Im Regelfall vor allem nicht in der Art und Weise und in dem Kontext, wo du das eigentlich wolltest.
Genau, also da tun sich halt ganz andere Probleme auf und es ist schwierig, dem beizukommen. Also irgendwie die Leute von 9Gags sind ja wohl entweder generell unangreifbar oder fühlen sich unangreifbar. Dass auch irgendwie größere Firmen das in Deutschland machen. Also Bild-Zeitung klaut wohl auch immer ab und zu mal irgendwelches geistiges Eigentum.
Quelle Internet, halt so macht. Punkt.
Ja. Ja, genau, Quelle Internet. Oder auch, keine Ahnung, Magazine oder Facebook-Seiten von Unternehmen etc. Ich denke, da fehlt tatsächlich komplett einfach das Problembewusstsein. Das entweder muss man irgendwie versuchen, einen juristischen Weg zu finden, stelle ich mir schwierig vor in der Hinsicht, auch allein wegen der Technik. Ich meine, so ein Bild hast du dir schnell runtergezogen und selber verbreitet. Es ist super einfach, kann jeder Idiot. Ja, dann müsste man eigentlich versuchen, irgendwie andere Wege zu gehen. Ich wüsste nicht richtig, wie die aussehen. Ich versuche es halt selber irgendwie so mit rudimentärer Aufklärung. Denn manche wissen es tatsächlich auch nicht, was sie den Künstlern antun. Wenn sie sowas wie 9Gag konsumieren, teilen, benutzen. Also teilweise hilft es tatsächlich, den Leuten mal zu sagen, wie es denn so ist, von der anderen Seite als Künstler. Schwieriges Thema.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist halt bei mir immer so, ja, versuch mal meinen Eltern beizubringen, dass es jetzt eben Kacke ist, wenn man da irgendwas runterlädt und dann da wieder hochlädt und irgendwie bla. Also ich glaube so, meine Eltern sind für mich immer so ein bisschen so der, weiß ich nicht, technologisch tiefste Horizont. Das klingt ein bisschen abwertend, aber...
Das heißt, die hören nicht mit, nehme ich an?
Vielleicht doch. Also die haben da schon mal gefragt, was ich da immer in dieses Internet quatsche und warum ich jetzt heute unbedingt noch in Regensburg bleibe. Also sie interessieren sich schon, aber ich habe das immer so ein bisschen als Dimension halt im Hinterkopf für... Wie einfach muss ich Dinge erklären? Einfach, weil eben gewisses Hintergrundwissen fehlt, was ich mir halt über die Jahre irgendwo drauf geschafft habe.
Der Witz ist ja, dass meine oder vielleicht auch deine Eltern gar nicht wissen, wie sie ein Bild aus dem Internet herunterladen können, das Wasserzeichen entfernen und sich bei sich wieder hochladen. Also sind da doch schon die technikversierteren Menschen, die dann solchen
Runterladen und weiterschicken können sie schon. Aber vielleicht irgendwie ein Wasserzeichen. Gut, meine Eltern würden sich sagen, ja, da steht halt was, ja, pff. Ich schicke es halt trotzdem weiter.
Aber die schicken das wahrscheinlich dann auf ihre Mailinglinks auf ihren Freunden und laden es nicht bei 9Gag hoch.
Ja, natürlich.
Ja, es ist ja nicht nur dieses, ja, das technische Verständnis, was sich irgendwie weiterentwickeln müsste. Bei vielen Leuten fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen das, wie soll ich sagen, das moralische Verständnis für diesen ganzen Themenkomplex. Und das sollte sich ja eigentlich im besten Fall so parallel zum technischen Fortschritt entwickeln. Und das ist irgendwie halt häufig, wie so oft, nicht der Fall.
Ich glaube sogar, dass es teilweise wirklich Wertschätzung ist. Weil dieses Internet ist ja voll mit irgendwelchen, ja, in deinem Fall halt Webcomics. Ja? Und die machen das ja alle für umsonst. Und ja, ne? Und die wollen da ja nichts dafür. Ja, und da fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, einfach die Wertschätzung.
Auch da sind wir halt wieder bei so einem Thema wie, wie das generell mit diesem freien Content im Internet ist und ja, halt dem Problembewusstsein. Wie ich schon sagte, viele sind sich, glaube ich, auch wirklich nicht so richtig bewusst, was sie da tun oder wie das überhaupt ist mit diesem, mit den Künstlern, die Content frei ins Netz stellen und sowas. Und ich weiß nicht, vielleicht ist man da sogar mit Webcomics, wo so der Kontakt zu Lesern und Autoren wieder gut hergestellt ist durch Kommentarfunktionen und sowas. Vielleicht ist man da eigentlich wieder auf einem ganz guten Wege, weil manchen vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet werden.
Ja, ich glaube.
Aber es gibt natürlich auch immer Schattenseiten. Es gibt immer schwarze Schafe. Die wird es auch in 10.000 Jahren noch geben. Auch wenn wir irgendwann Bitcoins haben.
Ja, gut, aber ich meine, im Endeffekt, die gibt's ja immer. Yep. Also das ist ja eh eine heimliche Theorie von mir. Arschlöcher gibt's immer und überall.
Nee, stimmt. Unterschreibe ich völlig.
Davon mal abgesehen, aber glaube ich auch, das ist halt auch wieder so dieser Generationenwechsel. Also was wir vorhin ja schon sind Bücher und Comics sind Comics, dass sich das jetzt irgendwo ja mittlerweile vermischt, einfach weil ein Generationenwechsel stattfindet. Ich glaube auch, dass sich das im Internet ändern wird. Oder ändert, ich sag mal so, die erste Generation, die halt wirklich im Internet war, halt wirklich alles frei und wir hatten solche Sachen wie Napster. Hey, Napster verlangen für ihren Service mittlerweile Geld. Ja, und verdienen damit Geld. Was irgendwann mal unvorstellbar gewesen ist.
Also generell ist ja irgendwie auch so der Gang gegangen zwischen einer anfänglichen Illegalität, zum Beispiel Musik runterladen oder Filme runterladen, bis hin dann irgendwann mal zu anderen Geschäftsmodellen.
Ja, klar, ich meine.
Der Weg sollte irgendwie auch ein bisschen vermehrter passieren, dass einfach bestimmte Leute eventuell gar nicht illegal sein wollen, aber zum Beispiel. Ja, erstmal aufgrund des Angebotes keine andere Möglichkeit sehen und deswegen ein bisschen in die Illegalität getrieben werden. Also bei E-Books zum Beispiel ist auch irgendwie immer noch großes Fragezeichen, wie da die Zukunft aussehen soll. Auch großes Thema.
Ja, ich meine, damals, als so Napster diesen totalen Boom hatte, es gab ja keine Plattform, wo man hätte digital Musik kaufen können. Es gab halt ja wirklich nichts.
Ja.
Irgendwann kam dann Apple oder kam dann eben iTunes und meinte so, übrigens, ihr könnt das bei uns auch bezahlen. Und ich meine, iTunes scheint offenbar relativ gut zu funktionieren bis heute als Plattform zum Musikverkaufen. Die wollen zwar auch wieder, wo wir wieder bei den Plattformen gescheißt sind, dann halt auch entsprechend Kohle dafür haben, aber ich meine, wenn du nicht mal eine legale Plattform hast, um an irgendwelche Inhalte ranzukommen, dann guckst du halt, okay, dann muss ich, also dieses, um mal wieder einen Comic zu zitieren, shut up and take my money.
Das meinte ich gerade, genau dieses Problem meinte ich gerade.
Und wenn du halt nicht wirklich eine für dich annehmbare Plattform findest, wo du Sachen bezahlen kannst, dann guckst du halt, dass du es anderweitig kriegst.
Ja, und wie gesagt, das ist ein ähnliches Problem haben wir im Moment auch mit E-Books, wo so richtig irgendwie niemand weiß, wo der Weg hingeht. Also da ist irgendwie, ich nehme da eine ziemlich große Starre wahr. Also richtig klar, was man da am besten macht, ist irgendwie niemandem. Also zum Beispiel auch so alternative Verkaufswege, wie zum Beispiel, dass man Leserechte bei einem Buch erwerben kann, dass man sowohl das Buch als Printversion kauft und irgendwie eine E-Book-Version dazu oder sowas. Das, also diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt oder die man ausschöpfen könnte, die sind alle noch nicht mal im Ansatz ausgelotet. Offensichtlich hatte auch der ganze Buchmarkt Angst, dass irgendwann ihnen der Umsatz komplett flöten geht. Ahnung. Das ist immer noch ein ähnliches Thema, wie es halt mit der Musik mal war. So ein Thema, wenn wir das irgendwie, je weiter wir das aufziehen, desto weniger Umsatz machen wir oder so ein Zeug. Da ist eine riesengroße Starre. Man konnte das zum Beispiel gut auf der, ohne jetzt lästern zu wollen, aber gut auf der Frankfurter Buchmesse sehen, wo das Forum Digital, wo es eigentlich um so ein Thema gehen sollte, aus ein paar Holzwänden mit Plakaten bestand. Das Forum Digital, das war so ein bisschen sinnbildlich dafür. Also so richtig Bewegung ist da im Moment nicht, obwohl halt dieses Thema digitale Inhalte und Bücher und so, ja, die Zukunft ist.
Wir wissen, dass es das gibt, aber wir machen es nicht.
Ja, so in etwa, oder zumindest will sich im Moment keiner drum kümmern und am besten blenden es alle nur mit Scheuklappen aus. Und das ist natürlich auf Dauer auch nicht die Lösung.
Weil ich sagen muss, ich habe mir irgendwann, Ende letzten Jahres das neue Pink Floyd Album gekauft Und fand es dann halt schön, so, übrigens, du hast das gerade gekauft, es dauert ein bisschen, bis es da ist, hier hast du einen Key, da kannst du dir das runterladen und schon mal anhören. Ja. Ja. Ich meine, da funktioniert es ja auch, und ich meine, warum soll das für gedruckte Sachen nicht A funktionieren?
Ja, das denke ich mir im Prinzip auch.
Oder Louis also, C.K. Louis C.K., yeah. der hat ja das auch so gemacht, der seine Shows hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche DVD-Verleiher und sich mit denen rumzuschlagen, gesagt, hey, die Technik ist da, ich mach das jetzt einfach selber, ihr zahlt mir einfach mal ein bisschen so hier einen Fünfer und dann dürft ihr es euch dreimal runterladen, einmal zum All selber anschauen und irgendwie noch für Mama und Papa noch eine Sendung. Und das ist einfach unkompliziert. Der schreibt dir keine irgendwie komischen Werbemails, sondern einmal im Jahr einen sehr herzlichen Brief, dass jetzt eine neue Sendung da ist. Und das ist halt total unkompliziert, total irgendwie frei von PR-Sprech. Und es funktioniert und er verdient damit mehr Geld als mit einer professionellen DVD-Verleihfirma. Und er hat einfach gezeigt, wie es richtig geht.
Es gibt wohl zum Beispiel auch, es gibt den Comicverlag Dani Books. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob meine Informationen da auf dem aktuellsten Stand sind. Aber es gab wohl da mal die Möglichkeit, dass man zusätzlich zu einem Comic, wenn man den da kauft, also als Printversion, PDF erhält, gratis. Einfach so halt als Dreingabe. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so ist oder ob das noch so ist. Aber auf jeden Fall war das mal so. Und ja, immerhin, es ist irgendwie schon mal so ein Schritt. Oder zumindest hat man da das Gefühl, da hat sich mal jemand ein bisschen Gedanken gemacht. Was ich so ganz persönlich bei dieser E-Book-Thematik auch etwas schade finde, dass so die Preisgestaltung, also so nehme ich das zumindest wahr, dass die ein bisschen an der Wahrheit vorbeigeht. Also teilweise kostet das E-Book 1:1 genauso viel wie die Printversion.
Manchmal sogar mehr.
Manchmal, nicht immer, aber oder sogar mehr. Und wo ich mir dann wirklich denke, okay, dann verzichte ich halt darauf, das sofort zum Runterladen zu haben, sondern gehe in den Laden, dann habe ich es komplett real und dann ist mir das auch egal. Und ja, es ist irgendwie dann, obwohl man sich sowas wie Printkosten und Logistik teilweise komplett spart, rechtfertigt das solche Preise nicht. Deswegen, ja, also, da ist irgendwie noch viel zu tun.
Aber gerade bei Comics finde ich, dass dort die digitale Lesemöglichkeiten schon fast schon weiter sind als bei E-Books.
Ja, gerade Marvel hat ja da ziemlich groß rangefahren. Da
nicht nur Marvel.
Weiß ich nicht. Also Marvel habe ich jetzt mehr oder weniger ein bisschen auf dem Schirm, wo ich halt ziemlich genau weiß, dass die halt die ganzen Comics auch irgendwie in einer digitalen Form rausschieben und dass du aktuelle Comics da eben auch einfach digital bekommst.
Ja, Tembel, liest du eigentlich abseits von Webcomics irgendwelche anderen Comics digital oder hast du irgendwie eine mehrere Bibliotheken umfassende Comicbuchsammlung?
Naja, meine Comic-Buchsammlung ist immer so groß wie das Geld, das ich gerade zur Verfügung habe. Also ich habe schon einige Comics, denke ich. Ihr kennt vielleicht das Expedit-Regal von Ikea, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Da habe ich eins mit, 1, 2, 3, 4, ich glaube mit 16 Fächern und davon sind, glaube ich, 12 oder 14 mit Comics voll. Also das ist schon ein bisschen was ich habe, aber ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es viel Schlimmere als mich. Also ich bin jemand, der generell, wenn er sich irgendwas kauft, also irgendwas Richtung Musik, Filme, Comics, Bücher, ich kaufe mir das sehr gerne als Print, also als haptische Version, als irgendwas, was ich mir irgendwo hinstellen kann. Das gilt auch für DVDs. Ich habe eine große DVD-Sammlung und Blu-ray-Sammlung. Ich habe eine große CD-Sammlung. Ich habe viele Bücher, ich stelle mir das gerne irgendwo hin, dass ich es betrachten kann. Das ist sicherlich auch irgendwie so ein bisschen damit angeben können. Will ich gar nicht leugnen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich der Einzige bin, der so tickt. Dass ich der Einzige bin, der die Sachen gerne aus dem Regal herausnimmt und in die Hand nimmt und blättert oder drumherum guckt oder was weiß ich, übers Cover streichelt.
Hast du noch einen Plattenspieler?
Ja, theoretisch. Zumindest ist er noch nicht weggeschmissen.
Wobei ich sagen muss, also wirklich so, ja, das ist halt auch wieder dieses haptische Ding. So dieses Platten auflegen hat halt was anderes, als einfach bloß im Finder oder im Explorer ein MP3 anzuklicken. Es ist halt,
man zelebriert das.
Also man zelebriert das, ich höre jetzt Musik. Und ich glaube, man nimmt sich da auch ein Stück weit mehr Zeit.
Also ich persönlich denke auch eigentlich nicht, dass die E-Books den Buchmarkt vernichten werden oder den Comicmarkt vernichten werden. Ich denke nur, es könnte irgendwann mal in eine andere Richtung gehen. Also eventuell könnten die E-Books vielleicht, das ist jetzt aber wirklich rein spekulativ von mir, ich bin da ja auch kein kompletter Experte, vielleicht könnten die mal den Taschenbuchmarkt eingrenzen oder verdrängen. Aber ich denke mal, dass es so, ja, wie soll ich sagen, Prachtausgaben, also dass es so Bücher im haptischen Zustand immer geben wird.
Hardcover und weißt du Teufel was.
Ganz definitiv.
Denke ich auch, dass es, also es wird den Buchmarkt, denke ich, eher über kurz oder lang ergänzen und eben, ja klar, ich meine, du willst nicht irgendwie, hey, du fährst in Urlaub und du willst jetzt nicht irgendwie 5 Bücher mitnehmen, sondern du hast irgendwie dein Kindle oder wie auch immer dein E-Book-Reader heißt und der wiegt halt einfach mal bloß einen Bruchteil davon und ist noch wesentlich kleiner und kompakter und nimmt halt einfach mal in deinem Handgepäck oder in deinem Gepäck weniger Platz mit weg.
Ja. Vor allem weniger Gewicht natürlich.
Weniger Gewicht.
Weniger, was du schleppen musst.
Funktioniert halt im Endeffekt genauso gut. Ich meine, Seite umblättern ist halt haptisch noch was anderes, aber
Also bei Musik bin ich zum Beispiel auch ein ganz großer Fan von diesem System, was du schon sagtest, dass man sich halt das Album kauft und solange man noch drauf warten muss, dass es kommt, also dass es tatsächlich geliefert wird, dass man sich die Dateien schon runterladen kann, dass man sich die schon anhören kann, sich auf seine mobilen Endgeräte, auf seinen Player oder sonst was ziehen kann.
Ich will es im Auto hören.
Und ja, genau, dass man das alles schon hat, aber trotzdem irgendwann die CD ankommt, die man dann hat, die man dann angucken kann oder irgendwie irgendwohin mitnehmen kann.
Du hast ein schönes Booklet dazu.
Ja, genau. Ich will das beides nicht vermissen. Ich finde diese Kombination ganz hervorragend und könnte mir eigentlich nicht vorstellen, warum das nur bei Musik funktionieren soll. Und warum man zum Beispiel nicht eventuell mit E-Books auch sowas wie die Printausgabe verbinden kann. Also dass man halt das Buch kauft, aber die E-Book-Version dazu erhält und dann halt zum Beispiel auf seinen mobilen Reader laden kann, damit man es im Urlaub gut lesen kann oder ähnliches.
Gerade bei
eine Möglichkeit.
Gerade bei Musik sieht man das ja. Also die Vinylplattenfirmen hatten 2014 ein so gutes Jahr wie seit Jahrzehnten nicht mehr, weil die Verkäufe von Vinylplatten wieder steigen, weil immer mehr Leute wieder auf den Trichter kommen, dass das doch irgendwie ganz nett ist, dass man so eine Vinylplattensammlung hat. Und auch irgendwie Kodak fährt jetzt langsam ihre Produktion von Analogfilmen wieder hoch, nachdem sie... Was?
Die Kodak hat, Entschuldigung, ich bin halt in dem Foto-Ding-Sie da so ein bisschen drin und hab diverse analoge Kameras und Kodak hat letztes Jahr, glaube ich, allein 4 oder 5 Farbfilmreihen oder generell Fotofilmreihen gekillt. Komplett ersatzlos. Und da waren halt wirklich richtig schöne Farb- und Schwarz-Weiß-Filme dabei.
Also das Analoge kommt wieder und das wird auch nie wieder richtig verdrängt. Das sind halt einfach die starren Strukturen. Also gerade Verlage sind halt ein Gebilde, was niemand wirklich untersteht und wo sehr vieles sehr langsam passiert und sehr viele Leute einfach Jobs haben, die um ihren Selbstwillen existieren, einfach damit sie irgendwie sich wichtig fühlen können. Und deshalb passiert das so langsam. Man sieht das ja an so Sachen wie Amazon, die jetzt einfach dieses System, alle CDs, die du bei uns hier gekauft hast, da schenken wir jetzt einfach die MP3-Datei dazu. Und also was mir bei Comics ist, also ich bin ein sehr großer Fan von so Sachen wie Comixology, weil ich zum Beispiel hier in Tübingen keinen einzigen Comicbuchladen habe. Also wenn ich irgendwie Comics haptisch kaufen möchte, müsste ich das über Amazon machen, was halt dauert. Oder irgendwie eine Stunde in die nächste Stadt fahren, wo es den nächsten Comicbuchladen gibt. Und das ist einfach super praktisch, dass ich zu Comixology gehe, irgendwie hier neuester Comic gleich abonnieren und dann hat sich die Geschichte. Und mittlerweile mit iPads und hochauflösenden Bildschirmen ist das ja auch nicht mehr so der große Unterschied. Also außer du hast jetzt irgendwie einen Hang zum Haptischen.
Nee, es ist also an den technischen Möglichkeiten liegt es ja irgendwie auch nicht, dass es nicht mal umgesetzt wird. Aber ja, wie gesagt, irgendwie ist da wohl noch... ein bisschen Zeit nötig, dass das mal so richtig kommt, so alle Möglichkeiten, die es gibt, ausschöpft.
Ja, die Strukturen sind halt auch sehr, sehr stringent und sehr, sehr straff. Ich meine, hey, wir haben in Deutschland immer noch eine also E-Books sind ja immer noch an Buchpreis gebunden, also an den Printpreis und per Gesetz sogar. Und also glaube ich zumindest, dass es noch so ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt mittlerweile endlich mal geändert haben, aber und solange solche Strukturen halt noch von Gesetzen im Endeffekt ja, gesichert werden, ja, wird es halt die Verlage irgendwie einen Scheiß interessieren.
Ja, klar, es ist, wie ich schon sagte, das sah man vielleicht ein bisschen auf der Buchmesse. Oder kriegt man irgendwie auch generell so mit, aber ja, ewig kann das jetzt auch nicht so weitergehen, denke ich.
Übrigens, um da kurz einzuhaken, Thema Buchmessen, bist du dieses Jahr in Leipzig?
Nee, wahrscheinlich leider nicht. Also ich hatte damit ein bisschen geliebäugelt und geplant. Und andere Webcomic-Zeichner, zum Beispiel von der Comic Solidarity, so eine Art Webcomic-Zeichner-Vereinigung, sind auch da, aber ich werde es leider nicht schaffen. Hatte tatsächlich hier drüber nachgedacht und auch mal so ein Hotel geblockt, aber werde es leider nicht schaffen. Ich werde währenddessen arbeiten, ganz brav.
Nee, weil ich nämlich noch so ein bisschen am Überlegen bin, eben mit dem Erik, der heute eben nicht da ist, da eventuell noch nach Leipzig zu fahren. Ja, mal schauen. Vielleicht fahren wir ja trotzdem. Ich meine, Leipzig ist so ganz nett und Buchmesse und so.
Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme sowas schon auch gerne mit. So ist jetzt, so ist jetzt nicht. Also ich lese ja nicht nur Comics, sondern auch klassische, in Anführungszeichen, Bücher.
Graphic Novels ohne Graphic.
Ja, zum Beispiel. Weil ich mir irgendwie auch da ein bisschen, also auch irgendwie auf Buchmessen könnte, so die Integration von Comics ein bisschen mehr erfolgen. Also irgendwie merkt man auf solchen Veranstaltungen doch, dass Comics immer noch so ein bisschen als was Extras betrachtet werden. Oder auch Mangas zum Beispiel.
Ja, und ich glaub, in Deutschland fehlt halt dann doch schon immer noch so ein bisschen so die Dinger wie, ja, bei den Amis halt so die Comic-Con oder so, solche Conventions, solche großen. Ich meine, so ein bisschen ansatzweise hattest du, also zumindest in Leipzig, ja, das schon bei der Games-Convention damals gehabt. Wo ja dann wirklich alles mit da gewesen ist, so von wegen Cosplayer und Comic und ja, Games, und das hat sich da irgendwie so alles ein bisschen gefunden. Wie es in Köln ist, weiß ich nicht, da war ich noch nicht. Wird wahrscheinlich ähnlich sein.
Also Comic-Con ist natürlich eine Größe. Ja. Es gibt zum Beispiel hier das Comic-Festival München und den Comic-Salon Erlangen, die sich abwechseln jährlich. Also dieses Jahr ist das Comic-Festival München.
Wann ist das? Bloß mal, weil ich bin da so örtlich jetzt nicht unbedingt weit davon entfernt. Also
das ist, oh Gott, ihr seid doch da am Googlen. Musst du mal Comic-Festival München googeln. Aber es ist immer so im Sommer, ich meine, es ist sowas um Juni, Juli, da werde ich leider auch nicht sein können, deswegen habe ich mich da noch nicht großartig drum gekümmert, aber ja, und wechselt sich halt im anderen Jahr ab mit dem Comic-Salon Erlangen, also da gibt es schon was, wo man hingehen kann, oder es gibt zum Beispiel auch noch einen kleineren Comic-Bereich auf der Spielemesse in Essen, die vielleicht auch dem einen oder anderen Nerd ein Begriff ist. Da gibt's einen Comic-Bereich und ja, dann immer halt noch kleinere lokale Messen. Also in Köln gibt's die Intercomic, die aber halt nur sehr kurz ist. Also ich glaube, von weiter weg lohnt die sich nicht unbedingt, sondern eher, wenn man halt schon mal da ist. Also da bin ich ab und zu und als Zeichner. Also ein klein bisschen was gibt's schon. In Berlin gibt's auch noch mal eine Comic-Messe. Ich glaube, die ist im Frühling. Aber auch da bin ich nicht ganz informiert. Googelt das alles mal.
Also ich habe jetzt zumindest für München habe ich jetzt schon mal eine wirklich gute Ansage. Es sind noch 110 Tage, 12 Stunden und 41 Minuten.
Ja, so genau hätte ich es nicht gewusst.
Ja, es ist, die haben halt einfach einen Countdown auf ihrer Seite.
Ja, dann müsste eigentlich irgendwo auch ein Datum stehen.
Oder
du rechnest mal ganz, ganz schnell.
Nee, ja, ich habe das natürlich jetzt total schnell im Kopf ausgerechnet. Es ist natürlich der 4. Juni, also 4. bis 7. Juni, 2015 und also vielleicht gucke ich da echt mal hin, weil wie gesagt, München ist von mir aus jetzt nicht so weit.
Ist da nicht letztes Jahr ein Eklat bei der Comic?
Vorletztes Jahr.
Irgendwas war da.
Ja, es gab da das Problem, dass es eine große räumliche Trennung zwischen den, in Anführungszeichen, großen Verlagen und den kleineren Indie-Verlagen stattgefunden hatte. Also irgendwie war so der eine Bereich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so zu Fuß vom anderen getrennt. Das war alles so in der Münchner Innenstadt, aber gab halt diese große räumliche Trennung und und irgendwie auch so weitere Probleme beim Indie-Bereich, was zu Unmut geführt hat. Und ich will nicht sagen, klar, aber wie gesagt, da gab es Stress. Deswegen ich auch gar nicht weiß, wie die Indie-Szene zum Beispiel in diesem Jahr aussieht oder aussehen wird. Ich werde ja nicht da sein.
So der kleine Shitstorm im Wasserglas.
Ja, also das, wie gesagt, da sind wohl einige Sachen generell irgendwie ein bisschen schiefgelaufen, also auch so mit der Kommunikation. Und es kam auch dazu, dass super schlechtes Wetter war. Also das gut, dafür konnte jetzt niemand was, aber ja, ganz, ganz genau nachvollziehen. Da müsste man sich das noch mal ein bisschen angucken oder noch mal ein paar Leute fragen. Aber auf jeden Fall gab es da Probleme, die man vielleicht besser machen sollte in diesem Jahr. Muss man gucken, wie das umgesetzt wird.
Also ich habe jetzt schon von einigen gelesen, die abgesagt haben. Also Sarah Borini, Fuchskind, die haben alle gesagt, dass sie nicht hingehen. Also
Ja, wie gesagt, deswegen.
das ist für mich so meine Comicwelt in Deutschland.
Okay, dann muss ich sagen, Timmich nicht da, Sarah Brüning nicht
Ja.
da. Ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht hin. Wo ist
Ja,
das?
also ich will's keinem schlecht reden. Es sollte immer noch etwas sein, was man selber entscheidet, ob man da hingeht oder
Ja,
nicht. Und
klar.
je nachdem, was einen halt interessiert. Aber wie gesagt, ich werde nicht da sein und ich weiß eben nicht, wie das bei anderen Indie-Zeichnern so aussieht, ob die sich da. Also ich meine, es ist ja auch für manche eine sehr weite Anreise. Ja, muss man individuell entscheiden.
Ah, das ist relativ direkt neben der Theresienwiese. Also, jetzt mal so rein lokal da so. Also, Theresienwiese für die Leute, die es nicht wissen, das ist das, wo da hier dieses Oktoberfest da jedes Jahr in München ist. Und da ist es quasi direkt nebenan.
Ja.
So. Da bin ich schon
Wie
drüber
gesagt.
gelaufen. Bin ich schon drüber gelaufen, ne? Und ich kannte das Ding ja bloß als Wiesen. Und war dann relativ enttäuscht, als wir da über diesen leeren, quasi industriell bearbeiteten Platz gelaufen sind und da halt nicht mal irgendwie ein Ansatz von Wiese gewesen ist.
Das ist, sagt man doch nur so, also wie die grüne Wiese draußen auf der grünen Wiese.
Nee, das muss, also es das heißt ja die Theresienwiese. Ja? Und deswegen
Ja.
ist die Wiesen.
Der Potsdamer Tor steht auch nicht in Potsdam.
Das
Ach
ist
so.
richtig.
Und der Pariser Platz ist auch nicht in Paris.
Und
Namen
hey,
lügen dich manchmal an.
und das Brandenburger Tor, ne? Ich meine, Berlin ist ja quasi ein Stadtstaat, ne? Gehört ja auch nicht so richtig zu Brandenburg. Alles scheiße.
Alles
Gibt
doch.
sogar in Köln eine Düsseldorfer Straße.
Ach
Nein.
Gott,
Ja.
das wird immer verwirrender.
Jetzt will ich kurz gucken, haben wir denn noch Themen? Weil das ist ja immer so eine wichtige Frage. Ja, haben wir noch, ne?
Themel, liest du denn eigentlich auch so, ja, die so Marvel und DC Sachen oder bist du mehr so independent unterwegs von deinem Leseverhalten?
Also generell kann ich eher weniger mit Superhelden anfangen, aber ich gucke mir natürlich alles schon mal an. Also was ich ganz gut finde oder ja, was generell der Fall ist, es gibt einige Zeichner bei Marvel und DC, die einfach ziemlich, ziemlich toll sind. Zum Beispiel der Greg Capullo bei Batman von Batman. Oder auch einige weitere. Also ab und zu schaue ich ja schon mal, was die so treiben. Also demzufolge so ein bisschen das Batman-Universum verfolge ich sanft. Spider-Man sanft. Generell habe ich meistens einfach für die vielen Serien nicht so richtig die Zeit, das einfach zu verfolgen, schlicht und ergreifend, weil da so viel rauskommt, weil es da so viel gibt. Und das kann ich einfach rein zeitlich nicht managen, ja, das alles nachzuverfolgen. Deswegen bleiben da viele wahrscheinlich auch sehr gute Sachen so ein bisschen auf der Strecke. Und es kommt halt auch immer sehr drauf an, ja, wie es gezeichnet ist und so. Batwoman habe ich mir zum Beispiel wegen den Zeichnungen angeschaut. Oder hier das neue Batgirl, das neu
Das ist super,
designte.
das ist
Ja,
super.
das habe ich mir eben auch wegen dem Neudesign angeguckt. Und vorher, ja, war mir vorher eher weniger ein Begriff, muss ich zugeben. Also ich bin nicht so super, super into Superhelden, aber ein bisschen verfolge ich's schon noch. Und wenn es halt durch die Verfilmung ist, also irgendwie durch die Verfilmung von Watchmen zum Beispiel, guckt man sich das dann auch mal so als Comic an und so Zeugs.
Ja,
Aber wie gesagt, eigentlich ist das nicht so unbedingt mein Genre.
also mir ging es genauso. Also ich habe, sagen wir mal, mit dem aktiven Comic-Lesen ja vor etwa einem Jahr angefangen. Und das ist halt schon schwer reinzukommen, wenn man dann irgendwie die 23. Ausgabe zur Hand nimmt und dann gar nicht weiß, was jetzt Phase ist und nicht vielleicht direkt in die erste Ausgabe rankommt. Und gerade bei Marvel, die ja so ein bisschen das Problem haben, dass ein Event das andere jagt und dass dann universumsübergreifende Handlungen sich erzählen und man weiß gar nicht, was das jetzt alles bedeuten soll. Schon schwer, sehr schwer. Deswegen habe ich auch den Origin Story Podcast angefangen, weil ich einfach auch anderen Leuten die Gelegenheit geben wollte, da besser einsteigen zu können. Weil wenn man so ein bisschen Grundwissen hat und weiß, was die essentiellen Stories, keine Ahnung, von Spider-Man sind, dann kommt man da schon besser rein. Aber was meine Theorie ist, man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen der Golden Age of Comics und Silver Age of Comics, also da damals in den 60ern und 80ern, als dann Comics gerade in den USA ganz groß war. Und ich finde, wir leben jetzt sozusagen in der Golden Age of Comic Movies. Also, dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind, als dass die Comic-Verfilmung das größte Geld hervorbringen und dass dadurch auch wieder Comics populär werden.
Die boomen halt gerade so richtig, ne?
Ja, das hört auch irgendwie nicht auf. Ich habe vor einiger Zeit so eine Übersicht gesehen mit den Comic-Verfilmungen, die jetzt irgendwie bis 2017 oder so, die alle noch folgen und dachte nur so, wow, das ist erst der Anfang gewesen.
Die haben so richtig den Masterplan jetzt schon aktuell da liegen,
ja,
ne?
Ja, genau. Also das ist eine größere Übersicht. Also ich finde auch nicht unbedingt alle Verfilmungen so gut. Ab und zu wird Comiczeichner nicht unterstellt, dass sie dann irgendwie per se alle Comics gut finden. Warum auch immer.
Ich meine, naja. Sag mal zu einem Musiker, hey, du bist Musiker, du findest ja jetzt quasi jede Musik toll. Ja.
Erstaunlich, diese Logik ziehen wohl viele bei Comics irgendwie nicht. So, hey, du liest doch Comics, du liest doch bestimmt auch Superhelden-Comics. Natürlich, ja. Es gibt ja nur eine Gattung von Comics, nämlich Superhelden-Comics. Ja,
und dann sagst du so, da Mickey Mouse und das ganze Disney-Zeug.
Mickey Mouse ist doof. Wenn ich erzähle, was ich so am liebsten lese, kennen das teilweise die Leute noch nicht mal. Also, lasse ich es dann meistens. Es ist ja sowieso nicht bekannt.
Also, der späteste Film von Marvel, der geplant ist, ist 3. Mai 2019 sogar.
Ja, genau.
Also, aber das ist, ich finde, diese Comic-Verfilmung, ich meine, merkst du das als Mitglied der Branche sozusagen, dass generell mehr Leute wieder einen Blick für Comics haben? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie...
Wegen Comic-Verfilmungen?
Ja, also dass Comics jetzt wieder total populär sind und...
So als Medium.
Dass diese Popularität über Marvel und DC hinausschwappt in den Rest der Comicwelt.
Finde ich jetzt schwierig und es ist eventuell auch einfach so ein bisschen Teil einer größeren Entwicklung, wie wir das gerade schon sagten. Also nicht nur eine Frage, ob es Filme darüber gibt, sondern so, wie die Entwicklung ansonsten vonstatten geht. Also auf der anderen Seite tragen die vielen Superhelden-Comic-Verfilmungen natürlich auch wieder irgendwie so dazu bei, dass man Comic und Superhelden untrennbar miteinander verbindet. Also dass viele halt den Eindruck haben, wenn man Comics liest, dann liest man Superheldengeschichten und stellen sich eher wenig drüber hinaus vor. Also ich finde das jetzt eine schwierige Frage und bin da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, weil ich ja doch sehr andere Comics mache.
Vielleicht bei diesen Verfilmungen, also jetzt diese Golden Age of Comicbook-Verfilmung, da so privat und so aus meinem Umfeld vielleicht sogar noch ein bisschen einen anderen Eindruck habe. Und zwar ist es wirklich so, dass Leute früher diese Comics eigentlich nicht wirklich wahrgenommen haben. Die Geschichten, die Figuren jetzt erst wirklich über die Filme kennenlernen und das aber eigentlich auch wirklich dabei belassen und sagen, ja, es sind halt für mich Filmfiguren. Ich hatte neulich mit meinem Chef die Diskussion gehabt, wo es halt auch drum ging, so, ja, Comics und Comicbuchverfilmung und da und dies und das. Und er sagt so, ja, er war halt wirklich nie so richtig der Comic-Fan, hat das auch irgendwie mitbekommen. Aber er guckt sich das gerne im Film an, aber er würde deswegen jetzt nicht unbedingt Comics kaufen, weil ist halt nicht sein Medium.
Also die Frage ist vielleicht generell irgendwie so, wie es denn überschwappt, also nur sich auf die Superhelden-Comics bezieht oder auf alle Comics oder ob es sich eventuell nur darauf bezieht, dass jemand, der einen Superheldenfilm schaut, sich die anderen Superheldenfilme anschaut. Also
Ich glaube für die Nerds, also die sowieso die Comics lesen, also quasi uns, so als Zielgruppe. sag ich mal, ist es halt Fanservice. Die finden es halt geil, das ist halt im Kino und die gehen da rein. Ja, das ist so wie der nächste Star Wars Film, in den ich auf jeden Fall gehen werde. Einfach um zu gucken, ob er kacke ist oder nicht. Und mich dann entsprechend eben auf die neuen Filme freue oder eben auch nicht. Und ja, für die Nerds ist es halt einfach Fanservice und davon gibt es ja auch ausreichend, die ja auch schon einen gewissen eine Zielgruppe darstellen. Und für die anderen ist es halt so, ja, es ist halt cooles Actionkino und für die ist es halt auch cool und die gehen da auch in die Filme rein und werden sich aber deswegen jetzt nicht unbedingt tiefer mit dem Marvel-Universum beschäftigen. Denke ich mir.
Ja, das ist ja auch gerade die Gefahr, die bei Marvel passiert. Also sie haben jetzt angekündigt, dass sie Marvel-Universum, was die Comics angeht, nochmal resetten werden Ende dieses Jahres. Und okay. Da ist auch die Gefahr, dass Marvel das jetzt so streamlinen will, dass Comics nur noch ein Begleitheftchen zu den Filmen sind.
Oh, das wäre echt gefährlich.
Dass sie in Zukunft nur noch so auch sehr vom Stil her den Filmen angepasste Comics produzieren. Das hatten sie ja schon bei Nick Fury, also wem das jetzt irgendwas sagt, eine berühmte Figur aus dem Marvel-Universum, der war früher ein Weißer. Und als sie dann entschieden haben, dass sie Nick Fury in einen Film packen wollen, haben sie ihn schon absichtlich so gezeichnet wie Samuel L. Jackson, ohne dass er vorher gefragt war, um ihn halt so ein bisschen darauf zu bringen, dass er doch die Rolle nehmen soll und dass das in Zukunft mehr wird, dass man nur noch Comics von Marvel kennt, die aussehen wie die Filme und nichts mehr Eigenes haben.
Das wäre echt schade. Also, wobei ich ehrlich sagen muss, dann wäre wirklich für ja quasi uns als Publikum, glaube ich, Marvel dann auch ein Stück weit im Arsch, oder?
Ich glaube nicht. Also dann, es wird jetzt mittlerweile, also sagen wir mal so, wenn 2019 Phase 3 zu Ende geht, dann wird es wahrscheinlich schon Leute geben, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind und die es nicht anders kennen. Und dass es dann eine Generation gibt, die damit kein Problem hat. Und wir alten Hasen sind halt die Waldorf und Stettler, die vom Balkon runterschimpfen.
Wir Opas erzählen dann von damals vom Krieg, ne?
Genau, und vom großen Comic-Krieg. Von 84.
Ich denke, es ist aber auch irgendwie so eine Frage der Bequemlichkeit, auf die dann reagiert werden muss. Also wenn man, wie ich schon sagte, es gibt so unglaublich viele Hefte und so unglaublich viel Ausmaß zu bestimmten Reihen, das ist echt schwierig, da durchzublicken. Und wenn du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, dir stattdessen, du gehst zumindest davon aus, dass du es stattdessen tun kannst, 3 Filme hintereinander anzugucken oder so, es kommt dir irgendwie erstmal einfacher vor. Und du wirst ja auch in den Filmen schon irgendwie eher begleitet, als so in wenn du erstmal ewig lang lesen musst. Also das ist, denke ich, auch so ein bisschen ein Bequemlichkeitsthema, auf das da reagiert werden muss.
Aber, muss ich ja echt gestehen. Ich hatte zum Beispiel Guardians of the Galaxy vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Marvel auch nicht.
Und dann war ich halt in dem Film und find's total geil und war halt irgendwie noch den, wie lang geht der? Irgendwie 2 Stunden oder so. Ich hätte dann einfach noch mal gut 2 Stunden sitzen bleiben können und so, gib mir mehr, ich will da mehr sehen. Also die Verfilmungen sind halt jetzt mittlerweile echt auf einem qualitativen Level, wo du echt sagst, okay, das ist geil und das macht Spaß zu sehen. Ich meine, es gab ja früher irgendwo, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren gab es ja mal Spider-Man-Filme.
Es gab auch Thor und Hulk und alles mögliche.
Ja, Hulk, die Serie, die war noch Kult.
Nee, aber es gab Realverfilmungen, wo sie einfach einen Typen grün angemalt haben.
Ja, das war Lou Ferrigno, der da grün angemalt wurde. Und der war als Hulk auch cool in der Serie. Die Serie war aber jetzt nicht unbedingt im Marvel-Universum, sondern das war halt einfach bloß so, hey, wir nehmen Hulk und setzen den jetzt irgendwie in reales Bild rein und der macht dann seinen eigenen Scheiß und lebt seine eigenen Geschichten. Und die hatten einen saucoolen Soundtrack. Aber die Spider-Man-Filme, die waren halt einfach mal totaler Scheiß gewesen. Also,
es macht aber, glaube ich, generell ist es, glaube ich, auch gegenüber den Comics irgendwie nochmal so ein bisschen eine andere Reize, die angesprochen werden. Also, dass du bei den Comics halt einen Soundtrack hast, dass du bei den Filmen von den Comics einen Soundtrack hast, den du bei den Comics normal nicht hast, dass du zum Beispiel Schauspieler hast, die du zum Beispiel gut findest. Also in Guardians of the Galaxy, den wollte ich spätestens dann sehen, weil da die eine mitspielte, die bei Dr. Humor mitgespielt hat hier.
Karen Gillian,
ja genau. Also dass da irgendwie noch ganz andere Motive eine Rolle spielen können, wenn es gut gemacht ist, als nur du willst die Geschichte lesen. Also ich denke, das ist auch so eine Möglichkeit oder ein Grund für den Erfolg von Comic-Verfilmungen. Das ist halt zusätzlich zu bombastischen Effekten oder den Möglichkeiten, die sich aus den Superhelden ergeben, ja, noch ganz viel drumherum gibt.
Ist halt auch so ein bisschen vielleicht eine Art, ja, weiß ich nicht, so von Bildern her vielleicht auch so eine Art, ja, Evolution. Ich meine, früher gab's halt Comics, dann irgendwann gab's ja Cartoon-Serien dazu. Ne? Ich meine, gerade Spider-Man, guckt euch mal die alten Spider-Man-Cartoon-Serien an, die sind halt echt scheiße gezeichnet. Und dann gab's halt später die etwas besseren. Und ja, und dann hast du halt irgendwie einen Comic dazu, was halt echt mal im Vergleich zu den Cartoon-Serien echt richtig geil aussieht und halt wirklich detailliert gezeichnet ist, sind und dann halt mit Schraffuren und weiß der Teufel nicht noch was. Ja. Und dann sind halt die Filme da wieder mal so die Kelle obendrauf.
Ja, also dass früher einfach die von der Bildgewaltigkeit her das einfach nicht möglich war. Auch mit allem Geld der Welt nicht so irgendwie, was war der erste Iron, so ein Iron Man, das hätte es ja irgendwie in den 80ern nicht machen können. Also dass einfach jetzt einfach Comics an Bildgewaltigkeit nicht mehr an die Filme ranreichen können.
Ja, wobei Comics eben generell vom Zeichnen her mal eine ganze Weile lang, ja gut, ich meine, die haben auch irgendwann mal scheiße angefangen. Also die sahen auch irgendwann mal aus wie lustiges Taschenbuch, also auch die Superhelden-Comics. Ja, also so rein von der zeichnerischen Qualität her. Ja, und das ist halt irgendwann mal extrem gewachsen, gerade mit Marvel, gerade mit den Spider-Man-Comics zum Beispiel. Also so habe ich das kennengelernt. Ich meine, es gibt da sicher noch viele andere. Ich bin dann irgendwie dann wieder mal mit so einem Sammelband von Spider-Man eingestiegen. Da wurde gerade Venom aktuell. Also so quasi nach diesem komischen, wo, weiß ich nicht, Spider-Man irgendwie mit auf dem anderen Planeten und Venom dann mitgekriegt hat und quasi Venom als Ding sie da gerade entdeckt hat und so. Und dann dachte ich mir so, und ich kannte halt wirklich nur diese Spider-Man-Serie aus dem Fernsehen und hab mir das dann an und dachte mir so, wow, wie geil ist das denn? Und irgendwann später gab's das halt so mehr oder weniger gut in als Animated Series und dann war das halt wieder geiler, weil es bewegte sich halt. Ne? Also, es ist halt auch irgendwo immer so eine, ja, Evolution einfach. Und das, denke ich, erstreckt sich über die Medien. Also, mal gucken, was dann auch im Film kommt. Wobei ich glaube, dass da eigentlich vielleicht sogar Computerspiele, also, du willst dann halt irgendwann das als interaktives Medium haben.
Was ich halt schade finde, ist, dass die Filme nie so fantasievoll sein können wie Comics. Also, wenn man sich gerade anschaut, was da aktuell mit dem Joker passiert, der jetzt irgendwie sich sein Gesicht abgeschnitten hat und es sich wieder angetackert hat und jetzt so halt rumläuft, das wirst du in den Filmen nie sehen werden, so ein Joker.
Ja, weil es einfach nicht massenmedientauglich ist.
Ja, und dass da einfach so viel Fantasie passieren kann. Also ich bin gerade so ein bisschen in Hulk drin und diese ganze Planet Hulk Storyline, wo er auf einen anderen Planeten geschossen wird und dort irgendwie also ein ganz anderes Universum entdeckt. Also so episch und so fantasievoll werden die Filme nie werden.
Wobei es liegt aber teilweise auch daran, dass die Comics einfach anders funktionieren müssen, als Filme funktionieren müssen, ganz logischerweise. Also viel bei Filmen geht einfach schlicht und ergreifend über den Schauspieler. Viel irgendwie von dem Charme oder viel von den Dialogen, die er denn zu sagen hat. Und ja, bei Comics kannst du dich vielleicht ein bisschen mehr austoben, so mit der Figur oder mit den Sachen, die passieren. Und irgendwie in einem Film ist es noch von bestimmten anderen Sachen abhängig, was nichts Schlechtes heißen muss, aber es ist einfach ein Unterschied, der beachtet werden muss.
Ich glaube sogar, dass es ein rein kommerzieller Gesichtspunkt ist. Einfach, dass du bei einem Film einfach mal komplett andere Produktionskosten hast als bei einem Comic. Jetzt einfach vom Machen her, weil ich meine, Film, du brauchst deine, ja, Statisten, Schauspieler, bla. Die komplette Produktion ist halt, glaube ich, der von einem Comicbuch, selbst bei Marvel, schon noch um einiges voraus, also rein von Zahlen her. Also das heißt, das Geld musst du irgendwo wieder einspielen. Das heißt, natürlich passt du den Film logischerweise dann eben mehr und mehr dem Massengeschmack an, damit du den natürlich so oft wie möglich verkaufst, sei es als Kinogänger, DVDs, Blu-rays. Schauen wir mal, was das nächste ist. Und wie gesagt, also ich bin immer noch der Ansicht, glaube ich, so in den Medien, der nächste Schritt wird trotzdem sein, wahrscheinlich interaktiv, also sprich Computerspiele. Und ich meine, wenn man sich jetzt Spiele wie, weiß ich nicht, GTA 5 oder die Assassin's Creed-Reihe anguckt, das geht wirklich in das Erzählerische und in dieses Cinematische schon extrem rein.
Ja, aber ich würde jetzt gerade in Bezug auf Comics mehr so Richtung Telltale gehen. Also zum Beispiel, wo der irgendwie jetzt hier The Wolf Among Us, also diese Comic-Reihe, die dann in ein Spiel umgewandelt wurde. Und dort wird ja auch sehr viel mit Comic, also mit Comic-Stil kann man halt mit ganz sehr ehrlich, viel Rechenaufwand sehr gute Grafiken darstellen. Das ist halt auch der Vorteil.
Ja, aber es sieht immer noch aus wie ein Cell-Shading-Game.
Ich finde das nicht schlecht, also ich mag das. Also ich finde auch, find auch Borderlands sehr gut.
Also ich finde prinzipiell erstmal die Sachen, die Telltale machen, gut. Vor allem, weil sie Sam & Max nochmal gemacht haben. So einen alten LucasArts-Klassiker. Und der halt unglaublich geil und lustig ist. Aber jetzt gerade Walking Dead und Wolf Among Us hat mir vom reinen Stil her nicht gefallen. Also rein von der Grafik her, das sah halt für mich aus so wie, ja, ist halt ein bisschen bad Cell-Shading und ist nicht meins.
Ja, ja, sehe ich anders. Also
ja, darfst du ja. Ist ja dein gutes Recht. Also
sind ja beides, also Walking Dead und Wolf Among Us sind ja beides Comic-Adaptionen in ein Computerspiel und da ist es ja schon angebracht, dass sie dort Cell-Shading verwenden, also dass sie diesen Comic-Look hinübertragen. Und es gab ja auch schon andere Versionen, also wenn man was aussah wie ein Studio Ghibli-Film. Das war so ein Spiel und das hatte eine wunderbare Grafik, das du auch so siehst.
Aber nicht Ni no Kuni, oder?
Ni no Kuni. Ja, genau. das war ja aber in Zusammenarbeit mit Studio Ghibli.
Also. Ja, genau, die haben die Animationen gestellt und irgendwie auch teilweise die Umgebung designt und so Zeug.
Da hat man ja gesehen, was die können mittlerweile.
Ni no Kuni fand ich richtig geil. Wobei ich sagen muss, ich bin halt auch ein riesengroßer Studio Ghibli-Fan. Also.
Ja, wer ist es nicht?
Ich muss sagen, ich fand es grafisch gut und irgendwie, ja, eigentlich auch erzählerisch, aber irgendwie das Kampfsystem hat, weiß nicht, also da gab es Rollenspiele, die haben mich mehr gefesselt. Ich weiß aber nicht so richtig, woran es lag, muss ich ganz ehrlich sagen. Soundtrack war auch genial. Eigentlich war vieles genial.
Das Kampfsystem war irgendwie so ein bisschen so, wir machen
Pokémon mit Rollenspiel oder so.
Nee, das war so ein bisschen Final Fantasy, also die alten, die noch rundmassiert gewesen sind, in Light. Irgendwie und nicht so. Was halt bei Final Fantasy wieder das Geile gewesen ist, halt diese ausladenden komischen Kampfsysteme, die irgendwo ziemlich gut balanced ineinander gegriffen haben. Und irgendwie, das hat bei Ni no Kuni so ein bisschen gefehlt. Aber so die ganze Welt und wie das aussah, das war halt echt so richtig der Burner gewesen.
Also ich würde dir zustimmen, dass die Zukunft des Storytellings in Computerspielen liegt. Und ich spiele ja eigentlich Computerspiele hauptsächlich, weil sie gute Geschichten erzählen. Und nicht so sehr wegen dem kompetitiven oder dem sportlichen Charakter. Ja, was mich in den letzten Jahren richtig beeindruckt hat, war Gone Home. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Glaube nicht. Oder du musst mir auf die Sprünge.
Das ist, du bist eine junge Frau, die nach Hause kommt und du musst das Haus von den Eltern erkunden und die Geschichte wird erzählt durch irgendwelche Papierfetzen, die du findest oder Tagebucheinträge deiner Schwester hauptsächlich. Und das ist halt, das war wie ein Roman, aber wird dadurch erzählt, dass du durch das Haus laufst und Artefakte findest. Und es wird halt die Geschichte deiner Schwester erzählt, die sich irgendwie Probleme hat, sich ihren Eltern zu outen und ihre erste Freundin hat und dann wegläuft. Und du erfährst es einfach dadurch, dass du das Haus liest und die verschiedenen Zimmer deines Vaters, deiner Schwester, den Keller durchsuchst und immer wieder Schnipsel findest. Und das war Storytelling, sowas hat es vorher einfach noch nicht gegeben, dieses explorative Storytelling, dass du eine ja schon mehr oder weniger lineare Geschichte erzählt bekommst, aber dadurch, dass du selber Dinge erkundest und auch irgendwie Bioshock Infinite, die Geschichte war fantastisch.
Was gab's da noch? Es gab da irgendwie Ende letzten Jahres so ein Spiel.
Ich persönlich war von Last of Us tatsächlich begeistert, wie so viele, aber
das wird jetzt auch als
Story wird verfilmt. Halt muss ich mich anschließen. Ja, ja, ich weiß.
Ja, es wird verfilmt. Die gleiche Geschichte mit echten Schauspielern. Ich meine, das Mädchen war ja im Grunde Ellen Page, also
ist da eigentlich mittlerweile raus, wer die spielt? Das war die eine von Game of Thrones irgendwie angeblich im Gespräch.
Die Macy?
Ah, ja, spielt. Ja, genau. War im Gespräch, aber ich habe es nicht mehr verfolgt seit Dezember, muss ich zugeben.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja gut, wieder andere Zielgruppe und bla, aber braucht's das wirklich nochmal? Also ich meine, es gibt verdammt viele sehr, sehr schlechte Computerspielverfilmungen. Doom, Alone in the Dark, also im Prinzip alles, was Boy gemacht hat, so zu Thema auf Computerspiele.
Muss man halt mal abwarten. Also ich würde ihn jetzt nicht vorverurteilen, bevor er überhaupt...
Ja, aber Last of Us war ja schon fast ein Film. Also da muss man...
Also es wird schwierig, ja, da ranzukommen.
Ja, genauso. Es gibt ja auf YouTube schon Zusammenschnitte von den Cutscenes.
Ja, die sieht man dann schon. Ich meine, die waren halt auch effektiv, qualitativ wirklich extrem gut gemacht.
Yep. Oder wo wir gerade bei Ellen Page waren, die wie hieß die, wo sie dann selbst die Figur gespielt haben, der Nachfolger von Heavy Rain und Fahrenheit.
Beyond Two Souls? Oder
genau.
Beyond Two Souls
war das, ja. Und jetzt auch, was jetzt gerade rausgekommen ist, Life is Strange.
Mhm.
Was auch so wieder so 90er Jahre Teenie, ja, also im Grunde, man spielt einfach ein junges Mädchen, was Fotografie studiert und entdeckt, dass sie die Zeit zurückspulen kann.
Das boomt ja momentan sowieso das Genre so ein bisschen, ne? Also ja. Entweder das oder halt irgendwelche Survival-Kram.
Ja, halt so 90er-Jahre-Nostalgie. Mhm. Ich finde das super. Ich mag diese Welt und die ja auch...
Weil es dich als Zielgruppe anspricht.
Ja, ja, ich auch.
Also ich finde das einfach sehr schön.
Mhm.
Und da Storytelling-technisch passiert da unheimlich viel gerade.
Ja, das auf jeden Fall. Also gerade mit, also Heavy Rain als ziemlich gutes Beispiel, was man mit Storytelling wirklich machen kann und wie gut man Storytelling wirklich in ein Computerspiel einbasteln kann. Ich meine, ich bin noch mit Computerspielen wie Monkey Island aufgewachsen.
Ja, ich habe auch Day of the Tentacle nachgeholt.
Nein, ich habe das noch damals so mehr oder weniger richtig mitgekriegt.
Aber das merkt man halt, dass es schon damals sehr gute Leute gab, die Geschichten erzählen konnten, aber halt noch nicht so die Plattform und auch nicht so die Technik hatten, um die wirklich auch in Szene zu setzen.
Ja, aber ich bin auch durchaus der Meinung, dass eben auch, weil ich solche Spiele kenne, dass für mich persönlich immer der Spielspaß und ja auch das Storytelling letztendlich im Vordergrund steht. Also ich finde die technische Entwicklung in der Grafik und im Sound toll, total begeisternd. Aber ich spiele lieber ein Spiel mit einer miserablen Grafik und miserablem Sound, habe aber irgendwie richtig gute Spaß Story. Oder kann der Story folgen und irgendwie finde es richtig geil. Statt dass ich ein hochauflösendes Spiel habe, was zwar mit Effekten und Grafik einen umhaut, aber was irgendwie letztendlich keinen Spaß macht, weil die Story schlecht ist oder weil es irgendwie nicht stringent erzählt ist oder was weiß ich. Also ich kann mich eher mit schlechter Grafik abfinden als mit schlechtem Storytelling.
Ich habe ja da ab und zu mal so ein bisschen die mehr oder weniger schlechte Angewohnheit, ab und zu mal wieder so Spiele, die ich irgendwann mal so richtig geil fand, dann jetzt nochmal, wenn ich irgendwie rankomme, die dann nochmal zu spielen. Und ich denke mir dann teilweise bei manchen Computerspielen so, dass da so teilweise ähnlich wie beim Lesen oder bei Comics der Anteil Fantasie, der dabei gewesen ist, damals, als ich das gespielt habe, zu dem, wie es dann jetzt wirklich aussieht, doch einen gewissen Anteil mehr gespielt hat als jetzt, wenn du halt wirklich die komplette Breitseite, sei es Sound, sei es also Sounddesign, sei es Soundeffekte, Grafik halt wirklich in einem riesengroßen Anteil. Ich meine, hey, ich fand irgendwann mal The Last Ninja auf dem C64 total geil und als das Überspiel, weil, ja, ich kannte halt nichts anderes. Wir hatten ja damals nichts. Und ja, und du spielst es halt jetzt nochmal so ohne die beziehungsweise du hast so ein bisschen die Verklärung von dem, ja, das war halt früher und das war alles cool und toll und dir hat es gefallen und guckst dir das jetzt an und denkst mir so, ja, sieht scheiße aus. Und dann fängst du aber wieder an zu spielen und merkst dann so, ah, deswegen war das geil. Und deswegen hat das Spaß gemacht.
Das hat man ja bei Nidhogg gemerkt. Nidhogg ist ja auch so Ultra-Pixel-Grafik, aber trotzdem einer der besten Spiele auf Steam. Weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Also Nidhogg ist so ein, sagen wir mal, Fechtsimulator. Also man duelliert sich gegeneinander. Und das ist halt unheimlich schnell und fetzig und macht unheimlich viel Laune.
Das ist so ein bisschen wie International Karate auf dem C64 bloß und schnell, ne?
Genau, und Nidhogg sieht auch so aus, als könnte man es auf dem irgendwie, ich glaube nicht ganz C64, aber sieht
doch.
Genau, und es ist halt eine der erfolgreichsten, lange Zeit einer der erfolgreichsten Spiele auf Steam. Oder jetzt mit Flambier, also was die ja machen mit Super Crate Box und Meat Boy und Meat Boy, aber trotzdem. Also Pixel-Grafik ist ja gerade wieder in. So ist es ja nicht.
Ja, weil es ja so ein bisschen den Retro-Schramm da nochmal rausschraubt.
Finde ich aber total cool, muss ich auch sagen.
Gefällt mir auch total. Nicht nur Retro-Schramm, also es wird auch, ist ja mittlerweile irgendwie auch, hat sich ja aus dieser Retro-Ecke auch gelöst und hat irgendwie auch wieder so eine eigene Nische geschaffen an Pixel-Grafik-Spielen, die halt nicht durch ihre Inszenierung bestechen, sondern durch ihre innovative Idee.
Ich und Namen und Storytelling, da gab es jetzt noch zwei Spiele, die hat, ja, bin ich wieder mal bei Let's Play-Zeug, bei Gronkh. Gronkh hat das gezockt gehabt. Es sind zwei Spiele und halt auch so ein bisschen so eher grobpixelig Final Fantasy 5, 6 Kopffüßler-Grafiken, was halt so ein bisschen in die Richtung geht oder so Zelda-mäßig, aber halt mehr so ein Adventure mit halt auch unglaublich dichter Story, zwei Stück, und die sind richtig gut gemacht.
Ja, jetzt so sagen würde es für die heißen.
Das ist der Punkt, den ich gerade suche.
Also was Gronkh gespielt hat, das grenzt es jetzt nicht gerade unbedingt ein.
Ja, der hat ja wirklich allen möglichen, oder der zockt ja allen möglichen Scheiß.
Also in letzter Zeit, wo du überlegst, kann ich vielleicht noch mal ein anderes Spiel, also ja, von wegen Retro-Grafik und gutem immer Storytelling. Raus. Also ich habe die Blackwell-Reihe vor kurzem beendet. Das sind 5 Spiele. Die gibt's auch irgendwie über GOG oder über Steam. Und sie sind relativ neu. Ich glaube, das neueste ist 2014 erschienen, also das letzte. Aber hat halt auch so eine Retro-Grafik, so eine hier Adventure-Pixel-Grafik und auch so ein Spielsystem, wie das halt mal früher war. Aber eigentlich ist es, wie gesagt, ein modernes Spiel. Und das hat ein extrem gutes Storytelling. Das ist auch so mit das Wichtigste überhaupt bei dem Spiel. Die Dialoge, das Storytelling, die Charakterentwicklung, die Geschichtenentwicklung. Ja, heißt Blackwell, und das kann ich jedem, der irgendwie so auf vielleicht Mystery Adventures und halt eine gute Story steht und Point-and-Click Adventures mag, sehr ans Herz legen.
Was ich ja so ein bisschen jetzt auch durch die Rocket Beans entdeckt habe, ist Phantasmagoria.
Was
ja sehr eigen ist. Also da gab es ja keine Render-Szenen, sondern mit echten Menschen nachgedreht.
Nein, Moment, es war eine Mischung aus mit echten Menschen nachgedreht und ganz, ganz, ganz
ganz rudimentärer CGI-Grafik.
3D-Grafik.
Aber das ist heftig.
Es gab ja auch damals diese Technik, dass man, um Platz zu sparen, bei Videos jede zweite Zeile rausgenommen hat und dass die dann so ein bisschen geriffelt sind. Das habe ich bei Rocket Beans entdeckt und ich fand das super lustig und aber trotzdem auch, dieser Stil passt auf die Geschichte perfekt drauf, weil das hat da so ein bisschen was Psycho-Horror-ähnliches und das passt direkt auf diesen Charme drauf. Also das ist wirklich aber wunderbar.
Es ist aber auch so unglaublich, unglaublich schlecht gespielt. Also gerade der erste Teil von Phantasmagoria, also von den Schauspielern, die das halt damals so gespielt haben.
Also das macht es, also gut gespielt wäre das Spiel auch nicht so gut, weil dieses
Es wäre halt nicht so lustig.
Ja, es wäre halt nicht so kultig. Und auch so Fahrenheit, das wirkt ja immer noch sehr cool. Auch wenn das irgendwie PS1-Grafik ist.
Ich finde das Spiel nicht. Oder die Spieler.
Wird in den Shownotes nachgereicht. Und wenn nicht, dann gibt's das Spiel auch nicht.
Genau, dann hat dieses Spiel nie stattgefunden.
Die Hirnwäsche.
Ja.
Jo. Haben wir da noch Themen?
Ja, wollte ich auch gerade fragen. Haben wir noch Themen? Wir sind jetzt bei zweieinhalb Stunden.
Ich glaube,
meine Ausdauer und Konzentration und sowas, meine intelligenten Antworten lassen nach.
Du hast auch so langsam. War das jetzt dein erster Podcast oder machst du öfters Podcasts?
Nein, nee, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also auf meiner Webseite irgendwo ist auch eine Übersicht, wo man sich einige nochmal anhören kann. Ein paar habe ich schon gemacht. Und es scheitert doch eigentlich nur irgendwann an der Dauer. Also so 2 Stunden irgendwann ist mal Ende. Ja. So allein von der Stimme her.
Ja, nee, es ist, also alles über 2 Stunden ist wirklich auch für Profis wie uns wirklich echt anstrengend. Ja. Nee, echt, also da wird's dann schon wirklich anstrengend und
Also du hast erstaunlich gut durchgehalten. Also machst du machst keinen regelmäßigen Podcast, oder?
Nein, ich habe sogar letztens mal drüber getwittert, ob man das nicht mal machen könnte.
Ja.
aber ich habe halt schon einen Webcomic.
Das sind wir dann.
Kannst dich ja bei Megamagisch reinhängen, die veröffentlichen nicht so oft.
Ja, da war ich auch schon mal zu Gast, sogar schon zweimal. Ich muss mir da mal drüber Gedanken machen. Also ich bin eben eigentlich nicht generell abgeneigt, aber es ist halt vor allem so ein Zeitfaktor und ein Technikfaktor. Hüstel.
Ja, dafür hast du das Schäfchen, ne? Der dir das dann zurecht.
Nein, das gerade war ein Bekannter von mir, der technisch davon eigentlich mehr Ahnung hat als ich.
Ah, okay.
Danke nochmal, dass ich seine Technik missbrauchen darf, wenn du das dann hier hörst.
Podcast kann man zum Glück nicht analog aufmachen, sonst gäbe es da auch schon einen Glaubenskrieg.
Welches Band man nimmt?
Ich zeichne nur auf Tonband auf und scanne diese Tonbänder dann ein.
Nee, auf Platte. Nee. Wenn musst du das dann schon so in Schellack. Platte rein, in Schellack rein kratzen und das dann abscannen und den scannen ins Internet und was die Leute dann damit machen, das ist dann ihr Bier. An der Stelle würde ich sagen, wir machen einen Sack zu für heute. Lang genug war's und ich denke, doch ziemlich interessant und unterhaltsam. Ja. Sorry. Ich habe immer noch eine leichte Erkältung.
Können auch kurz den John Stewart Interview Beendigungsmove machen. Ja. Also lest Teklas Webcomic. Deine URL ist alles verlinkt. Im Herbst kommt das neue Buch raus. Sie hat auch noch ein Buch veröffentlicht, das heißt Wohlstand, das kann man auch kaufen. Und ja, danke, dass du in der Sendung warst.
Ja, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich, dass du dich mit uns eingelassen hast und die über 2 Stunden da durchgezogen hast. War, denke ich, ganz toll. Und
hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. War ist sau interessant. Also hat mir gefallen. Und damit sind wir, denke ich, raus und die Kulturpessimisten verabschieden sich. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatter-Spenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.